together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Hallo zurück bei Mit Milch und Zucker. Wir sind heute das erste Mal nicht mehr in Wien, sondern eingeladen in Retim Inkreis beim Tom. Hallo, danke für die Einladung.
Guten Abend.
Brenda ist auch wieder da.
Hallo.
Tom ist 41 Jahre alt und evangelischer Pfarrer in Retim Inkreis, oder in Retim, wie sagt man?
Im Inkreis.
Retim Inkreis und in Scherding. Was das Thema für heute ist, erzählt die Brenda.
Wir haben ja sehr lange überlegt, welches Thema wir, also wie wir das umfassen ein bisschen, weil es schon, glaube ich, klar ist, was wir mit dir reden wollen. Aber wir haben uns einfach ein bisschen mit Freunden gesprochen, was so ein Überthema sein könnte, nämlich außer das Offensichtlichste. Und haben uns gedacht, ein schönes Thema wäre Verantwortung. Weil man, glaube ich, das ist so unser Verständnis gewesen, weil man, glaube ich, als Pfarrer auch sehr viel Verantwortung für andere Menschen trägt und für deren Seelenwohl oder so. Das ist so unser Thema, haben wir uns überlegt.
Aber zum Einstieg, wie man unsere, also eine leichte Einstiegsfrage. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Also jetzt nicht nur der Kaffee an sich, wie er geschmeckt hat, sondern die Gesellschaft, das Aroma des Kaffees. Was, der Ort, genau.
Ein richtig guter Kaffee für mich war natürlich der, den ich mit meiner Frau beim ersten Treffen getrunken habe. Das war damals in Linz, in einem Kaffeehaus, das es heute, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Der Kaffee ist mir deswegen in Erinnerung, weil es einerseits das erste Treffen mit meiner jetzigen Frau war und weil er mir natürlich kalt geworden ist beim Trinken.
Zu viel gesprochen.
Weil wir einfach zu viel gesprochen haben, genau. Und deshalb einfach verstärkt worden ist, boah, wir reden ja immer noch. Und es ist immer noch spannend. Hat es eigentlich nur ein bisschen spannender gemacht, weil ich gewusst habe, es geht immer noch. Wir reden noch immer und es hört nicht auf. Ja.
Wie viel Kaffee war es da?
Der eine, glaube ich.
Ja?
Ja? Aber der hat dann echt lang gedauert.
Ist es dann so, möglichst noch einen kleinen Schluck, damit wir noch ein bisschen länger reden können?
Ja, oder schon oder fünfmal bei der leeren Tasse schon mal genippt. Ja, und schon zum Schlürfen angefangen und zum Saugen und so.
Warst du da nervös beim ersten Treffen?
Total. Klar, ich habe meine Frau im Internet kennengelernt. Heutzutage total
normal
eigentlich. Und vor 11 Jahren eigentlich auch schon, war gar nicht so außergewöhnlich, fand ich. Total normal für mich ist es geworden, weil wir dann festgestellt haben, dass wir eh den gleichen Freundeskreis haben, aber halt immer nur an der anderen Ecke gesessen sind. Ja, wir hätten uns eigentlich schon längst kennen müssen und haben uns trotzdem noch nie kennengelernt.
Also ich kenne noch jemanden in dieser Runde, der seinen Partner im Internet kennengelernt hat.
Nicht mal im Internet, über eine App. Über eine ganz unbekannte App. Ja. Zu wischen, so rechts und links zu wischen. Aber ja, das ist immer so eine Sache, beim übers Internet kennenlernen. Weil man weiß ja nicht genau, worauf trifft man da jetzt wirklich.
Also, genau, das ist so wie bei euch, als ihr zu mir nach Ried gekommen seid. Auf wen trefft ihr da?
Naja,
für die Brader war es nicht ganz so überraschend, weil wir kennen uns ja seit ewigen Zeit.
Ja, stimmt. Ja, vor allem die Studienzeit war, glaube ich, auch eine andere Zeit. Es ist immer witzig, wenn man sich dann so als Erwachsener wieder trifft, so, wenn es nicht nur geht um Party und so.
Genau.
Hast du schön gesagt.
Hast du schön gesagt, Brenda, ja, genau.
Ich habe die zweite Frage.
Ja.
Und zwar, was sind Menschenereignisse, die dich geprägt haben?
Also mir ist ja der Podcast von Andreas noch sehr im Ohr. Der hat diese Frage beantwortet mit, na, ist ja klar, die Eltern. Ja? Und dann haben wir gedacht, ja stimmt, total richtig. Mhm. Natürlich prägen einen die Eltern am ehesten und am meisten und am durchdringendsten. Und dann haben wir überlegt, wer hat mich denn noch so geprägt? Und mir ist ganz spontan jemand eingefallen, dessen Namen ich heute nicht mehr weiß, der mir aber aufgrund seiner physischen Präsenz und seiner tiefen Stimme und einfach aber auch seiner absoluten Kumpelhaftigkeit in Erinnerung geblieben ist. Ich war ein Kind und wir waren auf einem Jugendfreizeitlager, internationales Treffen von Jugendlichen, Naturfreunde, und der Typ war 2 Meter groß. Wahrscheinlich war er nicht so groß, aber für einen 11-Jährigen war er mindestens 2 Meter groß. Und er war Nahkampfausbildner beim Bundesheer. Und ich war damals begeisterter Kampfsportler und habe es probiert. Und er hat mich, ich bin einfach abgeprallt. Natürlich, weil er so groß war und nicht so klein. Aber der hat mich geprägt, weil er einfach ruhig war und kumpelhaft. Und er war so ein richtiger Bär. Keine Ahnung warum, aber an den habe ich gedacht. Es sind so Typen, so kurze Momente, Begegnungen, die mir dann offensichtlich in Erinnerung bleiben und die dann von Zeit zu Zeit wieder aufpoppen plötzlich.
Und du machst auch nicht mehr Kampfsport, oder?
Ich mache das wieder jetzt, ja.
Okay.
Wieder, und habe das 20 Jahre nicht gemacht und seit einigen Jahren mache ich das jetzt wieder. In Ried gibt es die Sportmesse und da war der Taekwondo-Stand. Und das habe ich als Kind gemacht, dann bin ich wieder eingestiegen.
Und ist jetzt die Verbindung auch zu dem zum Beispiel?
Nein,
das war zu, also ja.
Den habe ich nie wieder gesehen, nein, echt? Diesen Typen. Wahrscheinlich ist er noch bei den Naturfreunden Oftering. Das damals. So ein kleiner Ort bei Linz. Aber Taekwondo mache ich ja jetzt, das ist mein Hobby, bin jetzt im Verein tätig als Übungsleiter, ich mache das Kindertraining und fallweise das Erwachsenentraining, obwohl ich jetzt nicht der Meister
bin. Bist du geboren in Kärnten?
Okay. Ja, und aber wirklich nur geboren.
Und dann nach Linz?
Mit dem letzten Umzugskarton vom Krankenhaus nach Linz. Von
Klagenfurt. Und hast du noch eine Bindung zu Kärnten?
Ich habe insofern eine Bindung nach Kärnten, weil ich meine berufliche Karriere als Pfarrer in Kärnten begonnen habe.
Okay.
Ich habe ein Vikariat, das ist der Turnus der Pfarrer, in Villach gemacht. Ich war 2,5 Jahre in Villach und habe dort Kärnten halt für mich zum ersten Mal so richtig entdeckt, abseits von Urlaubswochen oder so,
ja.
Kärnten erlebt. Ja. Und jetzt halt, weil Kollegen, gute Freunde dort arbeiten und ich halt ab und zu Besuch bin.
Und wie ist es so, weil du bist ja von eigentlich dann schon zum Studieren von Oberösterreich nach Wien gegangen.
Genau.
Und dann von Wien in der weiteren Ausbildung
nach Villach
und dann zurück.
Und dann war meine Zeit in Villach vorüber.
Ja.
Und dann muss man das dritte Jahr in dieser Praxisausbildung alleine irgendwo verbringen und beweisen, dass man es kann.
Mhm.
Alleine eine Pfarre zu schupfen. Und
mhm.
da hat sich für mich Ried ergeben.
Okay.
Weil ich mir dachte, hey, Ried ist okay, wenn es nichts ist, dann bin ich immerhin in der Nähe von Linz.
Mhm.
Und kann in diesem Jahr, ich muss da nicht groß irgendwie Beziehungen, Freundschaften oder Bekanntschaften knüpfen und aufbauen, sondern das ist meine Arbeit und zum Fortgehen gehe ich nach Linz.
Wie war das für dich dann irgendwie allein verantwortlich zu sein?
In der Rückschau.
Ja.
War es für mich 2 Nummern zu groß. Tatsächlich, ich war knapp Ende 20, wie das war. Und es war mir, glaube ich, wirklich 2 Nummern zu groß, Verantwortung zu übernehmen. Es ist nichts passiert.
Mhm.
Ja, es ist alles gut gegangen, so im Großen und Ganzen. Die Kirche steht noch und passt. Aber tatsächlich Verantwortung zu übernehmen für eine Pfarrgemeinde war damals für mich zu groß. Aber ich glaube, das ist für alle zu groß, vermute ich mal.
Ist es für dich manchmal jetzt noch zu groß?
Ja. Aber nicht mehr so im Großen und Ganzen, sondern da und dort und punktuell. Weil ich selbst natürlich gereift bin, weil ich selbst Erfahrungen gesammelt habe, weil ich gelassener geworden bin, weil ich vieles sein lassen kann, ohne das Gefühl zu haben, das ist jetzt verloren oder es zerbricht oder ich bin gescheitert. Das macht es insgesamt für mich lebbarer und ich kann sagen, es ist leichter geworden und es passt jetzt. Ja.
Und was sind so deine Aufgabengebiet? Was ist so dein Verantwortungsbereich?
Als evangelischer Pfarrer ist man in Österreich grundsätzlich einer Pfarre zugeteilt, wenn man diesen Weg einschlägt.
Mhm.
Es gibt ja Pfarrer in Sonderpfarrämtern oder in Sonderfunktionen, die dann keine Pfarrgemeinde haben. Aber als Gemeindepfarrer ist man natürlich einmal zunächst für diese Gemeinde da und zu einem großen Teil auch für die Schule. Ich bin auch Lehrer den Schulen hier in Ried, alles aus der Volksschule. Für die Volksschule gibt es zum Glück eine Lehrerin, die das übernimmt, aber ich habe die neuen Mittelschulen und die höheren Schulen. Das ist ungefähr ein Drittel von der Zeit.
Circa. Okay.
Ein Drittel der Zeit ist für die Schule da und das sind die beiden großen Bereiche, für die ich verantwortlich bin. Und das sind die Bedürfnisse und die Anforderungen bezüglich der Verantwortlichkeit ganz unterschiedlich, weil auch die Werte und die Maßstäbe in diesen beiden Bereichen total unterschiedlich sind. Unser Bischof hat einmal gesagt, Religionsunterricht ist Kirche in der Schule und irgendwie habe ich den Eindruck gewonnen im Laufe der Jahre, dass das nicht stimmen kann, weil in der Schule halt einfach, da geht es um was.
Ja, ja.
Und da wird verlangt und wenn du das nicht bringst, dann wirst du abgestraft dafür.
Mhm.
Dann kriegst du dann nicht genügend und
so, geht es um Leistung.
Genau, da geht es um Leistung. Und da wird da gesagt, okay, du genügst oder du genügst nicht.
Mhm.
Du bist sehr gut oder nur befriedigend. Und du musst funktionieren. Und du musst das als Schüler, und das wissen wir eh alle, hast einen Vollzeitjob. Und darüber hinaus. Und du musst Projekte noch und nöcher stemmen. Und das ist echt anstrengend. Und das ist beinhart. Und die Botschaft am Sonntag oder zwischendurch ist halt eigentlich genau anders. Ja? Weil die Wertigkeit in der Gemeindearbeit sicher nicht nach deiner Leistung richtet.
Mhm.
Und insofern passt es eigentlich nicht zusammen.
Ja, schon sehr unterschiedlich. Aber glaubst du, dass es aus deiner Sicht besser wäre, zum Beispiel den Religionsunterricht in der Schule nicht zu beurteilen, also nur als teilgenommen, nicht teilgenommen zu machen? Würde das dem Inhalt mehr zuträglich sein?
Für mich ist es mehr so diese Botschaft von wegen, es ist Kirche in der Schule, das ist es nicht. Man kann durchaus Religionsunterricht machen und man kann ihn auch gerne beurteilen. Ja? Ja. Man kann Religionsunterricht auch so gestalten, dass man die Leistung tatsächlich abprüfen kann. Das ist, aber ich tue mir halt schwer mit diesem System Schule, das so für mich zu übernehmen, weil ich von meiner Grundberufung her, und so sehe ich es für mich schon, halt Verkündiger des Wortes Gottes bin und das ist das Evangelium und das versuche ich tatsächlich auch mit in die Schule zu nehmen und dann schaut mir Unterricht halt nicht so aus, dass da einen Test gibt, den ich dann beurteilen kann und es gibt keine Stundenwiederholung im Sinne der anderen Fächer, wie es vielleicht gemacht wird oder so. Sondern es ist halt, ich versuche mein Unterricht das so zu gestalten, dass diese Wertigkeit, für die diese Religion auch steht, lebbar und erfahrbar wird für die Schülerinnen und für die Schüler.
Ich habe gerade mich versucht zu erinnern, wie das bei mir in der Schule war, aber ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass wir Tests oder sowas hatten.
In Religion?
Ja.
Ich glaube, wir hatten, bin mir ziemlich sicher, dass wir keine hatten. Ich weiß noch, dass wir das Glaubensbekenntnis haben auswendig lernen müssen. Das ist einmal abgeprüft worden. Aber ich glaube, das war die größte Prüfung, die wir jemals hatten.
Religion. Nein, ich kann mich nicht
sonst gab es da nicht.
Ich habe ein bisschen Pech gehabt. Ich bin in die Niederösterreich in die Volksschule gegangen. Und wir hatten den katholischen Pfarrer als Lehrer, der von Pädagogik nicht so viel verstanden hat. Und jetzt so die Familie, wo die Hälfte anglikanisch ist. Und ja, das so, war schon ziemlich wichtig für meinen religiösen Werdegang. Ja. Wir haben letztens darüber mit meiner Familie gesprochen, weil zum Beispiel wir mussten alle halben Jahr beichten gehen in der Volksschule. Und als Kind hat man das jetzt nicht so. Und wir sind dann im Bus in die Schule gesessen und haben überlegt, wer was sagt. Mhm. Weil ja, und das war immer schwierig.
Und damit nicht alle das Gleiche sagen, hat man sich eben vorher ausgemacht.
Genau. Also jemand, den ich besser kenne aus meiner Umgebung. Ich weiß nicht wer, hat dann gesagt, er hat das nie verstanden, weil es so gezwungen war. Also bei uns war das immer gezwungen in diesem Ort. Und du musstest im Sonntag in die Kirche gehen, weil sonst war das ein Problem.
Dazu,
ja. Ja. Und es war mir eh schon nicht so dazugehörig und Wiener und so.
Ja, ja.
Dann habe ich immer gesagt, ich habe den immer ausprobiert, wenn ich nicht 10 Vater unser Bet, sondern nur 8, was passiert?
Hat dich der Blitz getroffen?
Nein, das war mein Bruder.
Achso, hat deine Bruder den
Blitz getroffen? Ja, ich war nicht so gescheit. Ah ja, aber das... Also ich finde das halt immer schwierig. Also ich finde, ich habe die Erfahrung aus der Volksschule total mitgenommen nach später, weil der Pfarrer einfach so ungut war. Ja, also es waren viele Sachen.
Ja.
Also und da, mir hat es mal leid getan, wir hatten einen evangelischen Mitschüler und das war der einzige in dem ganzen Ort.
Ja.
Und der hat dann immer so, nein, muss jetzt den Raum verlassen, weil er darf jetzt nicht dabei sein. Und das war schon schwierig. Also es war für den, was, der hat mir das so leid getan immer. Ich habe ihn sympathisch gefunden.
Weil er gehen hat dürfen.
Nein, ich habe sympathisch gefunden, weil ich es gefunden habe, dass, wenn er seinem Unterricht erzählt hat, dass das immer besser war und immer offener war als bei uns.
Ja.
Der Pfarrer, der uns einen Zweig gegeben hat, weil wir Bäume nicht schön gemalt haben.
Aber wie siehst du das? Das ist ja generell, also wir haben vorher auch so ein bisschen geredet, es ist generell immer diese Gegenüberstellung, auch römisch-katholisch und evangelisch und evangelisch-katholisch, die wirken immer viel offener, viel gelassener und die gehen einfach, es ist einfach ein anderer Zugang zu Glauben. Per se. Also ich komme aus einer römisch-katholischen Familie, bin römisch-katholisch erzogen, mehr oder weniger erzogen worden, bin aber jetzt ausgetreten, vor einem halben Jahr, glaube ich. Meine Mama ist aber evangelisch. Und dadurch habe ich das schon so ein bisschen mitbekommen, dass bei ihr, sie ist zwar mit uns in die Kirche gegangen, und es war alles okay, aber sie hat dann trotzdem immer erzählt, also bei uns ist das nicht so und bei uns gibt es das jetzt nicht. Ja. Siehst du da auch so einen starken Gegensatz?
Natürlich nehme ich diese Unterschiede wahr. Mhm. Klar. Natürlich ist die Glaubenspraxis eine andere da und dort. Es ist halt immer die Frage, wohin man den Blick lenkt, ja, und welche Perspektive man einnimmt. Schaut man darauf, was einen trennt, oder schaut man auf das, was wir eh gemeinsam haben und was uns eint? Wenn man dann hinschaut, was uns trennt, ja, den Evangelischen haftet so das Vorurteil an, wir sind die Lockeren und die Liberalen und die Fortschrittlichen und die Modernen und bei uns dürfen die Frauen Pfarrerinnen werden und heiraten auch und die Pfarrer natürlich auch und wenn eine Familie haben und das ist ja viel gescheiter und das Zölibat gibt es nicht und so. Ja, dafür haben wir andere Probleme. Die evangelische Kirche hat zum Beispiel, wenn es um das geht, das Problem, dass es bei uns keine einheitliche Linie gibt. Es gibt niemanden, der von oben herab eine Richtung vorgibt, der sagen könnte wie der Papst, hey, pass auf, wenn es um das geht, dann ist das unsere Linie. Mhm. Ja, sondern evangelische Christen haben sich halt seit jeher zur Aufgabe gemacht, vor Gott und ihrem Gewissen selbstverantwortlich Glaubenssätze zu formulieren. Mhm. Ja, und das auch auszubilden. Und das ist natürlich unheimlich schwierig, weil erstens mal bist du selbst in der Verantwortung, ja, das herauszubilden. Du bist selbst verantwortlich dafür, diese Glaubenssätze zu entwickeln und diese Beziehung mit Gott zu erhalten und einzugehen und am Leben zu erhalten. Also du musst als evangelischer Christ, aber das haben sich evangelische Christen halt seit jeher zur Aufgabe gemacht, eigenverantwortlich vor Gott und dem eigenen Gewissen Glaubenssätze auszudrücken und zu formulieren. Es gibt niemanden, der sagt, so wird geglaubt. Das macht es für uns natürlich schwierig, weil wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, das passt schon, so ist es einfach. Ja, sondern wir müssen immer darum kämpfen und darum streiten, nicht nur jetzt im Kleinen, sondern auch im Großen. Es gibt in unserer Kirche halt immer wieder Streitthemen, die tatsächlich ausgefochten werden müssen. Mhm. Da wird drum gerungen. Gerade jetzt um die Frage der Segnung von Homosexuellen. Das ist kagmade Wiesen bei uns, weil es eben niemanden gibt. So ist es. Ja, also keiner sagt nein und keiner sagt aber selbstverständlich. Sondern wir müssen uns echt hinsetzen. Mhm. Es gibt bei uns diese Synode, das ist das kirchenleitende Gremium aus Priestern, also aus Pfarrern, aus Laien, sogenannten Laien. Und die müssen dir das ausschnapsen. Irgendjemand wird dann halt da sitzen und sagen, oh, ich bin in der Minderheit. Das wird anders entschieden, als ich will.
Aber wie ist das dann, wenn, also ich meine, in welchem Rahmen, also jetzt geografisch nämlich auch gesehen, ist das dann diese Synode?
Die ist für Österreich.
Für Österreich? Ja,
für die evangelische Kirche in Österreich.
Okay.
Also wir in Österreich, wir können beschließen, wenn wir das so wollen, dass wir die Dinge so oder so handhaben.
Ja.
Ja, die lettische evangelische Kirche hat vor 2 Jahren beschlossen, oder vor 3 Jahren, dass sie in Zukunft keine Frauen mehr zu Pfarrerinnen ordinieren. Ja, das gab es vorher und dann einfach nicht, weil sie gesagt haben, nö, wir sind jetzt zu dem Ergebnis gekommen, das lässt sich nicht mit unserer Lesart der Heiligen Schrift vereinbaren. Und aus dem aus. Machen wir nicht mehr. Woraufhin ganz, ganz viele andere evangelische Kirchen in Europa gesagt haben, gut, dann gibt es ja kein Geld mehr von uns. Aus dem aus.
Ich sehe das ja auch, wenn man über, in Parteien über Inhalte streitet. Mhm. Ich möchte jetzt nicht Begierde vergleichen, weil es ist übertrieben. Aber es gibt doch auch Grundwerte, die wir vertreten. Und wir streiten dann alle Jahre wieder über das gleiche Thema. Aber ich frage mich dann immer, wenn ich einen Grundwert habe, dann stehe ich auch zu dem. Ich meine, ich verändere meine Meinung vielleicht manchmal oder lerne mehr dazu, aber einen Grundwert verändern ist halt schwierig. Und ich frage mich, wie man zum Beispiel sagen kann, bis jetzt finden wir gut, dass Frauen Pfarrerin werden und jetzt verändert sich das.
Ja,
weil die Heilige Schrift verändert sich nicht mehr.
Das, so wie es da steht, ändert sich natürlich nicht mehr. Das ist richtig. Aber die Brille, mit der die Menschen das lesen, die ändert sich ständig.
Mhm.
Ja, dieser vielbeschworene Zeitgeist, ja, das ist halt ein Phänomen, das sich auch durch die Jahrtausende und Jahrhunderte zieht. Mhm. Weil die Bibel wurde immer mit den Augen der jeweiligen Zeit gelesen, interpretiert und ausgelegt und für die Menschen fruchtbar gemacht. Ja. Deswegen kann es sein, dass die lettische Kirche halt einfach sagt, wir sind jetzt zu diesem Ergebnis gekommen, wir meinen das so.
Aber kann es nicht auch ein Vorteil sein? Ich meine, jetzt in dem Fall nicht mit der lettischen Kirche, aber es kann auch, dass sich praktisch die Kirche oder die Handhabung anpasst an die Gesellschaft, wie sie ist.
Genau.
Das ist auch ein Vorteil, weil das kann die katholische Kirche offensichtlich nicht.
Da tun sie sich schwer, ja, klar. Da tun sich die evangelische Kirche leichter, weil das Grundmotto der evangelischen Kirche ist, dass es eine Kirche ist, die sich immer wieder selbst reformiert.
Mhm.
Ja, oder eine immer zu reformierende Kirche ist. Nichts steht fest, außer das Wort Gottes, das steht fest.
Mhm.
Ja, und an diesem Wort Gottes orientieren wir uns. Das heißt aber nicht, dass die Kirche immer die gleiche sein muss. Das heißt nicht, dass die Regeln immer die gleichen sein müssen. Das heißt nicht, dass die Gestalt dieser Institution oder die Gottesdienste immer gleich sein müssen. Ganz im Gegenteil, das ist immer halt an der Reformation, einer Rückbesinnung, einer Weiterentwicklung, einer Modernisierung, wenn man so will, unterworfen. Und das ist schon gut so.
Ich finde das sehr sympathisch. Ich finde das wirklich sehr sympathisch, wenn man sich nämlich selbst reflektiert auch, wo man gerade steht.
Genau.
Mhm.
Genau.
Das ist auch bewundernswert und schwierig. Richtig. Vor allem in einer Tradition, die so alt ist.
Du sagst es, ja. Es ist bewundernswert, aber schwierig zugleich.
Mhm.
Und darin liegt eben vielleicht auch so dieses Vorteil, das uns von außen immer entgegengebracht wird. So, ihr seid die liberalen, modernen und die lockeren. Aber dass das schwierig ist, das kriegt man halt so nur als Insider eher mit.
In der Vorbereitung habe ich mit einer Freundin gesprochen und gesagt, eine der ersten Fragen, die ich dir gerne stellen würde, wäre, wie so deine Entscheidung war, diesen Berufsweg einzunehmen. Und sie hat zu mir gesagt, und ich wusste nicht, welchen Glauben sie... Also ich habe es nicht gewusst, dass sie evangelisch ist. Und sie hat zu mir gesagt, weißt du, das ist das Problem von euch Katholiken.
Eines der vielen.
Das ist gerade das Problem, weil ich sehe das immer durch die katholische Brille.
Ja.
Weil sie gerade für jemanden, der katholisch ist, ist die Entscheidung, Pfarrer zu werden, eine sehr einschneidende und eine sehr lebensverändernde, weil man das Leben, so wie man es halt im Umfeld kennt, nicht führen wird können.
Ja.
Aber für Evangelien ist das anders.
Ja und nein.
Okay.
Ja und nein. Also klar, die Möglichkeit, Familie zu haben, eine Partnerschaft einzugehen, klar, die ist gegeben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Leben eines Pfarrers sich deswegen dann überhaupt nur noch nicht mehr von anderen Lebensentwürfen unterscheidet.
Ja. Nein, ich glaube, das ist immer, wenn man einen speziellen Beruf eingeht, wahrscheinlich oft so auch, wenn man sagt, ich entscheide mich Arzt zu werden.
Ja, genau.
Wo man ja auch eine Verantwortung hat.
Genau, Verantwortung, aber auch einfach Lebenssituationen, die halt andere nicht haben mit diesen Bereitschaftsdiensten. Und du musst halt zur Verfügung stehen und du kannst nicht einfach auf Urlaub gehen, weil du musst dich mit anderen absprechen und du musst schauen, dass das passt und so. Mhm. Also diese Dinge haben eh viele Berufe. Mhm. Ja. Vielleicht kommt bei Pfarrern, wie in meinem Fall, noch hinzu, du hast auch so eine Art Residenzpflicht. Also es wird erwartet, dass du dann in der Dienstwohnung lebst.
Mhm.
Und diese Dienstwohnung wird da zur Verfügung gestellt. Und die ist halt da. Und du musst halt nehmen, was kommt. Also du hast da halt im Normalfall nicht ausgesucht, wie der Küche ist. Und du hast dann das Board nicht ausgesucht. Und wenn du aber ein neues Board willst, dann musst du halt schauen, dass du dafür eine Mehrheit findest in deinem Kirchengemeinderat, der bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen und sagen, gut, wir renovieren das Bad. Also du kannst es so selbst nicht entscheiden. Ja? Und wir hier, meine Frau, die hat eine Hündin und wir planen einen Wurf zu machen mit dieser Hündin und so. Und das ist halt alles selbstverständlich, weil wenn ich privat irgendwo wohne, dann frage ich nicht. Ja? Sondern dann mache ich das einfach und das ist dann wurscht. Ja? Aber hier ist es schon was anderes, weil wenn da irgendwie 10 Welpen herumliegen, dann muss ich das vorher zumindest sagen. Damit das bekannt ist und dass sich nicht irgendjemand wundert, dass da plötzlich irgendwas anders ist.
Hm? Also dein Leben ist aber schon sehr offen. Also sehr öffentlich, sagen wir es nicht oft öffentlich.
Ja, es ist insofern öffentlich, weil ich halt einfach gewisse persönliche Entscheidungen kommunizieren muss.
Und rechtfertigen wahrscheinlich.
Und auch rechtfertigen muss, ja. Okay. Wenn ich jetzt im Garten einen Baum anpflanze, dann muss ich das sagen. Ich will keiner was dagegen haben, wenn ich einen Baum anpflanze, aber es könnte sein, wenn mir jemand nicht wohlgesonnen ist, der sagt dann, na, darüber reden wir erst. Und da müssen wir erst drüber entscheiden. Ja, und dann wird darüber entschieden, ob ich im Garten einen Baum anpflanzen darf. Zum Glück ist es in meinem Fall nicht so. Aber ich kenne solche Geschichten von Kolleginnen und Kollegen, die wirklich um jeden kleinen Fusselschaß rennen müssen und betteln müssen und fragen müssen, im Sinne von, es muss entschieden werden, weil irgendjemand darauf Wert legt.
Aber es ist halt dann auch schwierig, weil man immer in dieser Rechtfertigungsrolle ist, oder zu sagen, warum will ich das jetzt gerade, oder...
Genau.
Weil ich meine, wenn ich einen Baum, ich habe eine Wohnung, da gibt es keinen Baum, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hundewurf haben wollen würde, ist das jetzt genau meine Entscheidung. Genau. Also ich müsste nicht sagen, warum und wieso und...
Müsstest du nicht, genau. Ich muss es halt. Das ist halt etwas, was ich gelernt habe, in Kauf zu nehmen und meine Frau sich langsam daran gewöhnen hat müssen, dass gewisse Entscheidungen halt nicht nur rein privat sind, sondern dass man die halt auch mit anderen Leuten zumindest teilen muss.
Ich stelle mir das für deine Frau noch schwieriger vor, weil dir einfach nicht die Rolle, bei dir ist das mit dem Job verbunden, aber für jemanden, der dann praktisch als Partner dabei ist, ist es natürlich noch viel schwieriger, von einem jemanden abhängig zu sein, auf den sie oder er, wie auch immer, keinen Einfluss hat.
Genau, zumal meine Frau halt eine dieser klassische evangelische Pfarrfrau ist. Das ist also ein Klischee, das halt langsam am Aussterben ist, dass die Frau des Pfarrers halt den Kinderkreis leitet und den Religionsunterricht besorgt und die Stricktanten betreut und die Frauenrunde und das Basteln und den Adventbasar und
die klassischen Frauenrollen unter Anführungszeichen.
Ja, genau. Aber halt mehr. Ne? Also eigentlich die rechte Hand des Pfarrers ist. Ja, und genauso viel arbeitet in der Pfarrer wie der Pfarrer, aber halt nur unter Anführungszeichen die Frau ist. Und nicht Theologin und nicht angestellt und dafür kein Geld kriegt. Und das ist dieses Bild der evangelischen Pfarrfamilie, das gibt es halt immer seltener.
Aber dieses Bild gibt es in der ganzen Gesellschaft weniger.
Stimmt. Ja, also natürlich, ich meine, warum soll es denn bei uns evangelischen Pfarrern anders sein?
Das meine ich, ja. Also das ist ja eine Spiegelung der Gesellschaft.
Genau. Also das ganze Pfarrbild ändert sich ja natürlich. Ja. Von meinem Vorvorgänger wurde vielleicht wirklich noch ganz andere Dinge erwartet, als die von mir erwartet werden als Pfarrer. Da wurde bestimmt auch eine andere Verantwortung erwartet vom Pfarrer.
Okay, ja. Zum Beispiel? Also in welcher Form hat
sich das verändert? Ich glaube, dass zum Beispiel früher, noch viel mehr dem Pfarrer auferlegt wurde. Ja, also mach mal, übernimm du und geh du voran und
entscheide.
Naja, entscheiden, weißt du, das mit Entscheiden ist in der evangelischen Kirche immer tatsächlich was gewesen, worauf alle Wert gelegt haben. Ja. Also entscheiden nicht, aber mach.
Ja, okay.
Mach und wenn du das so für klug empfindest, dann werden wir darüber abstimmen und wir werden uns dir anschließen. Vielleicht Verantwortung im Sinne von Verfügbarkeit auch. Du bist immer verantwortlich für die Pfarrgemeinde. Mhm. Du bist auch immer im Dienst. Ja? Du bist nicht immer nur im Amt. Natürlich bin ich immer im Amt. Ich bin ja immer Pfarrer, aber ich bin halt nicht immer im Dienst.
Ja.
Aber vielleicht war das früher anders. Da wurde erwartet, dass der Pfarrer selbstverständlich jederzeit und immer erreichbar und verfügbar ist und zur Unzeit war, dann hast gewusst, du gehst da hin und der wartet schon drauf, dass du da kommst zur Unzeit irgendwie. Mhm. Möglicherweise hat sich das tatsächlich, also da bin ich mir sicher, eigentlich hat sich verändert.
Hat das auch damit zu tun, glaubst du, weil Religion in dem Leben der Menschen eine andere Rolle übernommen hat? Dass es nicht mehr so 24 Stunden Thema ist einfach.
Ja.
Also ich meine jetzt nicht vom Glauben, ich glaube, dass Leute, die gläubig sind, immer gläubig sind, aber ich glaube, dass in der Gesellschaft, die wir leben, die auch sehr viel schneller ist, einfach manchmal nicht so viel Raum ist, dafür zu denken. Weil man hat irgendwie Job und Familie und 150
Stunden. Es hat einfach einen anderen Stellenwert
als früher. Ja, und dass man vielleicht nicht, dass es manchmal vielleicht nicht mehr gebraucht wird um 3 in der Früh. Selber im eigenen
Stimmt.
Leben.
Stimmt, genau. Also es wird tatsächlich nicht mehr so oft gebraucht. Ja, die Inanspruchnahme von religiösen Dienstleistungen hat im Laufe der Jahrzehnte bis heute auf jeden Fall abgenommen. Ich kann davon nicht sprechen, ich bin jetzt seit 13, 14 Jahren in diesem Beruf tätig. Insofern kann ich nicht sagen, wie es vor 50 Jahren wirklich gewesen ist. Aber ich vermute mal, dass früher einfach wirklich öfter der Fall war, die religiösen Bedürfnisse der Menschen noch ausgeprägter und präsenter waren. Und man gesagt hat einfach so, hey, da ist jemand gestorben, du kommst bitte ins Haus zur Aussegnung. Ja, also unser Leichnam des Opas, der geht jetzt erst raus, wenn du da warst und Worte gesprochen hast. Das kommt mir zweimal passiert in 14 Jahren, dass mich jemand um sowas gebeten hat. Natürlich war ich dann da und habe das gemacht, aber diese Bedürfnisse der Leute, die sind wirklich weniger geworden, wahrscheinlich.
Glaubst du, dass sich das auch verändert hat, dass Leute mehr die Gemeinschaft suchen? In einer Zeit, wo halt die Gesellschaft sich voneinander mehr teilt und man mehr Dinge alleine macht und halt das Internet da ist und man so kommuniziert, dass es schon wieder eine Rückbesinnung gibt, halt, wenn ich mich engagiere oder wenn ich was tun will, dass ich das mit anderen Menschen gemeinsam machen möchte.
Nein, das nehme ich nicht wahr.
Nein?
Nein, echt, ehrlich nicht. Ja, also ich glaube, du musst schon sehr weit sein, um den Kontakt zu einer Kirchengemeinde zu suchen. Du musst ziemlich weit sein im Glauben und in deinem Entschluss, tatsächlich was gemeinsam mit anderen erleben zu wollen. Zu machen ist dann vielleicht sogar nur ein Schritt weiter.
Ja,
weil ich glaube, viele Leute einfach in die Kirche kommen, um zunächst mal zu konsumieren, was ich völlig okay finde. Also meine Kirche hat ja ein Produkt, das sie vermarktet seit gut 2000 Jahren und das macht sie mal mehr, mal weniger gut. Aber das ist es. Ja. Wir haben was zu sagen in einer bestimmten Richtung und Leute kommen und konsumieren das auch. Das finde ich völlig okay. Und in weiterer Folge machen Menschen dann auch was gemeinsam. Tauschen sich darüber aus, im besten Fall, als erstes mal. Und plötzlich entsteht dann sowas wie wirklich ein tragendes Netz an Gemeinde und Gemeinschaft, wo Menschen nicht nur konsumieren, sondern auch etwas bewegen wollen.
Ja,
so wie in einer politischen Bewegung.
Ja. Ich habe mich darüber nachgedacht, irgendwie jetzt die Woche, und habe mir überlegt, okay, was wäre für mich eine so eine Gründe, mich einer religiösen Bewegung anzuschließen. Und für mich war eigentlich der Punkt, dass das für mich Wichtigste wäre, eine Gemeinschaft oder Menschen, die halt das Gleiche denken wie ich oder denen gleiche Werte wichtig sind wie mir. Das wäre für mich so das Oberste gewesen, aber da dürfte ich ein bisschen eine Ausnahme sein.
Nein, gar nicht. Ja. Also wenn ich jetzt an dich denke oder an dich, ja, ist jetzt politisch aktiv, ihr habt die Werte, ihr habt diese Vorstellungen davon, wie unsere Gesellschaft aussehen sollte oder könnte, und jetzt davon eine Vorstellung, wie das bewerkstelligt werden kann, im besten Fall. Und dann sucht man sich Gleichgesinnte, ne? und plötzlich findet man sich vielleicht sogar wirklich in einer Partei wieder und macht dann politische Arbeit. Und ganz ähnlich ist es ja in der Kirche. Aber du musst halt, wenn du sagst, du suchst Menschen, die das Gleiche denken wie du, naja, du hast es halt in diesem Bereich gefunden. Andere finden es halt vielleicht wirklich noch in der Kirche.
Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, dass sich das ausschließt. Mhm. Weil ich glaube, dass das unterschiedliche Themen sind.
Genau.
Weil ich glaube, wenn ich über Politik nachdenke oder politische Bewegung, habe ich natürlich meine Grundwerte, die ich sehe. Aber für mich geht es darum, wie funktioniert eine Gesellschaft?
Mhm.
Und wie funktioniert das Zusammentun zwischen Staat und Gesellschaft?
Mhm.
das hat jetzt für mich noch nichts mit Einstellungen zu tun. Mhm. Also da, ich glaube, da bin ich sehr pragmatisch, für mich jetzt. Ja. Da geht es auch für mich um, wie geben wir unser Geld aus einfach. Und ich glaube halt, dass Kirche was anderes geben kann.
Ja, okay. Mhm.
Die kann was Emotionaleres geben. Mhm. Weil, also emotional sehe ich das nicht bei einer politischen Bewegung. Mhm. Weil es da für mich um was anderes geht. Und deswegen, ich verstehe das, ich weiß nicht, zum Beispiel mein Großvater, bevor er gestorben ist, vor Jahren haben wir angefangen, jetzt Zeugen Jehovas meinen Großvater zu besuchen. Mhm. Und der gesagt hat, also Freunde, nein, bin Church of England. Aber wir können gern reden. Ich habe es mir ein bisschen lustig gefunden. Das ist schon ein bisschen. Und die waren dann halt alle so 3 Wochen, wenn mein Großvater besucht und halt dann schon alleine zu Hause war. Und bis zu seinem Tod heuer waren sie ihn immer besuchen. Mhm. Auch, und das habe ich. Und das hat ihm total viel gegeben. Und das, aber es war etwas anderes, was ihm niemand anderer geben hätte können. Mhm. Und das habe ich irgendwie wichtig gefunden. Mhm. Und das habe ich auch sehr bewundert, dass die das gemacht haben, obwohl sie gewusst haben, okay, das hat jetzt mit ihrer Religion gar nichts zu tun.
Okay. Mhm.
Aber trotzdem noch ins Pflegeheim zu kommen und, mhm. und so, das war schon, habe ich menschlich eine große Leistung gefunden. Ja. Mhm. Und vielleicht geht es mir auch, also vielleicht sehe ich auch, und das erkenne ich auch an, sehr stark, den Humanismus, der da ist, mhm. in Religionen und in Kirchengemeinden. Das war mein Beitrag. Das sind mir Dinge, die ich dann rausschneide, weil ich mir nachher denke, ich schwafel schon wieder. Ja.
Aber wieso, das ist doch jetzt total eine spannende Geschichte gewesen, ne? Vor allen Dingen, weil du ja etwas angesprochen hast, was in der Religion oder in Glaubensgemeinschaften so ein wesentlicher Impuls ist, ja? Nämlich so diese Menschenliebe. Mhm. Ja? Die Leute haben deinen Großvater besucht, weil sie ihm was Gutes tun wollten, mhm. wahrscheinlich. Ja? Weil sie merkt haben so, okay, der ist Church of England und der wird nie Jehovas Zeuge werden, aber wurscht, wir besuchen den. Ja? Mhm. Weil wir besuchen den trotzdem, weil es uns aufgetragen ist, weil es in der Bibel steht. Ich war krank und ihr habt mich besucht, ja? Und mhm. da geht es um den Besuch und Menschen was Gutes zu tun und zu merken, dem taugt es und deswegen gehen wir wieder hin. Mhm. Das ist ja was ganz Wesentliches an Glaubensgemeinschaften eigentlich.
Und das habe ich sehr bewundert. Ich finde es, habe es sehr toll gefunden. Es war dann sehr lustig. Es war dann schon unterhaltsam am Begräbnis von meinem Großvater, weil die waren dann auch dort, die zwei, mhm. zwar ein Paar. Und die haben sich allen Leuten vorgestellt, so wie sind die Zeugen Jehovas. Das ist so,
die beiden.
Es gibt ja oft, oder zumindest in meinem Umfeld gab es diese Diskussion oft, Kirche versus Glaube. Also dass Kirche nicht unbedingt, wenn man in der Kirche ist, dann ist man nicht zwangsläufig gläubig und man kann aber auch gläubig sein, ohne in die Kirche zu gehen. Wie siehst du das? Siehst du da eine Linie, wo du sagst, ab da ist es Glaube, ab da ist es Kirche? Oder?
Nein, also im besten Fall ergänzt er sich gegenseitig natürlich. Aber es gibt natürlich keine Kirche ohne Glaube. Ne? Aber es gibt auch einen Punkt, wo der Glaube ohne Kirche nicht mehr funktioniert. Glaube ist, was der Andreas hat das letzte Woche gesagt, oder vorletzte Woche. Glaube ist, kann man Vertrauen sagen. Und mhm. damit hat er recht. Ja? Also Glaube ist ja so eine Bewegung des Vertrauens. Wenn was bewegt, dann ist es lebendig. Und Glaube braucht diese Lebendigkeit im Austausch mit anderen. Glaube braucht die Erzählung, wie ich das wahrnehme, wie ich das sehe. Glaube braucht das sich reiben am Nächsten. Glaube braucht dieses Reifen an einer Hürde, an einer Herausforderung. Und das kannst du nur erfahren und erleben im Austausch mit anderen. Wenn du immer nur für dich im stillen Kämmerchen sitzt, dann werden dich die Fragen, die dich bewegen, irgendwann einmal langweilen, weil du halt nicht weiterkommst. Oder du stellst sie dir gar nicht mehr, weil von außen nichts dazukommt. Insofern glaube ich, dass der Glaube an sich bis zu einem gewissen Grad alleine und für sich und ohne Gemeinschaft, ohne Kirche auskommt. Aber irgendwo ist dann der Punkt erreicht, wo es nicht mehr weitergeht. Und der Glaube, der nicht lebendig ist, ist halt, ich würde nicht sagen, ein toter Glaube, aber es ist ein stecken gebliebener Glaube. Und schade drum, echt schade drum dann eigentlich.
Glaubst du, ist es dann liegt, dass manche auch nicht den richtigen Ort finden oder die richtige Institution, wo sie da eben sich austauschen können?
Ja, oder halt manche einfach vielleicht sogar tatsächlich halt das Pech haben, niemanden zu treffen, der ihnen da einen Impuls gibt oder mhm. ihnen was sagt, wo sie sagen, oh, wo dann die Ohren spitzen, ne, und die Augen zum Glitzern anfangen und sagen, wie, ist echt jetzt so oder mhm. echt so kann man das sehen? Aber boah, Wahnsinn, habe ich noch nie so wahrgenommen. Das ist auch ein Stück weit Verantwortung abgeben, was? Natürlich habe ich den Auftrag, jeden Sonntag das Wort Gottes zu verkündigen, aber ich habe jetzt an mich nicht den Anspruch, dass ich damit die Welt irgendwie rette. Oder dass die da sind und die das hören, von dem total beeindruckt sind, weil ich gebe diese Verantwortung ein Stück weit ab. Also als gläubiger Mensch reicht nicht damit, dass das meiste bei Gott liegt und dass er das schon tun wird, wenn es ihm gefällt. Ja? Und dass vielleicht sogar meine Hauptaufgabe als Pfarrer es ist, ihm dabei möglichst wenig im Weg zu stehen.
Auch ein interessanter Ansatz.
Insofern habe ich zum Begriff Verantwortung eben so ein ambivalentes Verhältnis. Ja? Klar, es ist meine Aufgabe, mich hinzusetzen, mit Ernsthaftigkeit und mit aller Gewissenhaftigkeit mich mit diesen Texten, mit dieser Botschaft zu beschäftigen und sie für andere so auszulegen, dass da irgendwas in ihr Herz fällt, wo es aufgehen kann als kleiner Samenkorn. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist es.
Also damit der Gedanke mal da ist, oder?
Ja, aber nein, im Großen und Ganzen ist es einfach Gottes auch Sache. Es ist sein Ding. Es ist so ein bisschen wie die Arbeit im Gefängnis für mich. Ich gehe ins Gefängnis und besuche dort Menschen, ob die jetzt evangelisch sind oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle.
Echt? Also ist das
Nein, alle? Also ich bin dann dort und irgendwer sagt, hey, da gibt's jemanden, der könnte dich besuchen. Und dann sagt er, okay, passt, das mache ich. Aber das muss jetzt kein evangelischer sein.
Okay.
Und den besuche ich dann. Und es ist jetzt zum Beispiel nicht meine Verantwortung, dass ich da hingehe und dass das ein gutes Gespräch im Sinne von, da geht es jetzt um was. Sondern ich gehe da hin und ich darf dort ganz naiv sein, so begreife ich das für mich. Und wenn der mir da gegenüber sitzt, sich dafür entscheidet, mich jetzt da stundenlang anzulügen, weil er mir halt irgendwelche Geschichten drucken will, weil er glaubt, das ist jetzt wichtig oder das ist lustig, dann ist das okay. Ja? Ich gehe da hin und bringe meine Zeit mit, bringe meine Aufmerksamkeit mit. Das ist für mich also ein Stück meine Verantwortung und zugleich meine Verantwortungslosigkeit unter Anführungszeichen, weil ich halt einfach, das ist nicht meine Aufgabe, dort Wahrheit ans Licht zu bringen oder in Wahrhaftigkeit mit jemandem zu sprechen, sondern ich bin dort und brauche mal das an. Meine Zeit ist geschenkt und meine Beziehungsoffenheit, meine Freundschaft ein Stück weit und was dabei rauskommt, das ist nicht in meiner Verantwortung. Ne? Das liegt beim Gegenüber und wenn nichts dabei rauskommt, kommt eben nichts dabei raus. Ne?
Aber ich muss jetzt wieder auf diesen Unterschied zurückzukommen, weil wenn ich jetzt so nachdenke, mit dem katholischen Pfarrer, den ich zu tun hatte, ging es dann schon auch sehr viel um richtig und falsch. Und anderen zu sagen, ob das, was sie denken, richtig oder falsch ist.
Du hast ja vorher diese Geschichte mit dem Beichten erwähnt. Ne? Und ich glaube, da liegt so schon ein Unterschied in unseren beiden Kirchen, dass in der katholischen Beichte ja sozusagen, das wird festgestellt. Ja? Also Brenda, du hast schon wieder, ne? Und aber jetzt. Ja? Na gut, aber du bereust es ja und deswegen stelle ich hiermit fest, deine Sünden sind dir vergeben. Und aber jetzt, acht Vater unser. Ja, und dann gehst du nach Hause und dann denkst du, hey, mein Bruder hat das früher war immer ein bisschen gedrückt, ja, das Problem mit Sex. Ja. Und dann hast du das Gefühl, naja, war nicht Sex genug oder hätte ich doch acht beten sollen. Und sind acht überhaupt genug? Oder muss ich eigentlich nur mehr machen? Ja? Und war meine Reue zu dem Zeitpunkt, wo ich beichten war, überhaupt so die volle Reue? Hat das gepasst? Ja? Und ist diese Feststellung vom Priester, dass es jetzt so ist, zu dem Zeitpunkt richtig gewesen? Und war seine Buße, die er auferlegt hat, ausreichend? Ja? Und da ist dann der Unterschied, dass es in der evangelischen Kirche eben so ist, dass Gott etwas zusagt. Ja? Also Gott ist nicht jemand, der in der Beichte etwas feststellt. Also das ist kein konstatierendes Geschehen, sondern es ist so ein konstituierendes Geschehen. Es wird nichts ein für alle Mal festgestellt und es ist es so, sondern es wird etwas ermöglicht. Es wird etwas in Aussicht gestellt. Es wird eine Zukunft eröffnet. Ja? Und sagt, hey, passt. Also Gott will dir vergeben und mach dich auf den Weg dieser Vergebung. Und schau, was dabei rauskommt.
Aber ich bin ja noch einen Schritt vorher.
Ja.
Weil bei dem Beispiel der Beichte, ja, also wenn man das in der Volksschule lernt, wie man beichtet, wie man das tut und so weiter, das wird schon aberkannt, dass man das in Frage stellt. Also ich glaube, in Frage stellen wird dir nicht antrainiert in der katholischen Kirche.
Aha.
Das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Weil wenn du acht Vater unser kriegst, dann wird das schon richtig sein, wenn das der Pfarrer sagt. Das ist ja, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Also mich hat das immer sehr gestört. Also, weil ich gefunden habe,
aber ist es das wirklich? Ich meine, du bist ja nicht nur weil du Katholik bist, entmündigt. Ja?
Nein, aber in dem
du denkst ja weiter, oder du hast das Gefühl, so, ist es dann wirklich, ist es das, passt es jetzt?
Ja,
war es das wirklich? Ja?
Ich glaube, dass es mein Weg aus der Kirche in dem Fall war.
Aha.
Also mein persönlicher. Weil ich für mich festgestellt habe, erstens kann ich manche Inhalte nicht teilen. Also die finde ich einfach von meinem Wertesystem anders. Und ich mag das auch nicht, bevormundet zu werden oder zu sagen, also nur das ist richtig und das ist falsch und alles dazwischen gibt es mal gar nichts. Das, was der sagt, ist immer richtig. Und ich glaube damit, also es war für mich dann klar. Also es ist, aber das ist, glaube ich, eine persönliche Entscheidung.
Ja, und das ist natürlich auch eine Entscheidung, die davon abhängig ist, was du so in einem immer weiteren Kreis deiner religiösen Wahrnehmung hörst und siehst. Ja? Weil es kann natürlich sein, dass dein Pfarrer vor Ort halt tatsächlich so ein konservativer Knochen war, der das halt so gemeint hat. Ja? Aber es gibt genug katholische Geistliche, die das ganz anders sehen. Ja? Und die in ihren Gemeinden das ja ganz anders zum Ausdruck bringen.
Das glaube ich, natürlich glaube ich das auch. Ich glaube nicht per se, dass alle Katholiken böse sind. Das wollte ich jetzt nicht ausdrücken und alle Pfarrer böse sehen. Das war jetzt nicht der Hintergrund. Ich glaube einfach, also, und das ist ja das, was auch wie ich mir deinen Lebenslauf ein bisschen angeschaut habe, was du machst, das habe ich wahnsinnig spannend gefunden, weil es so unterschiedlich ist. Mir nicht gefällt zum Beispiel in der katholischen Kirche, dass ich als Frau mal prinzipiell weniger wert bin. Und das ist schon ein Punkt für mich, wo ich sage, damit ist für mich vorbei.
Ja.
Weil ich kann, das passt dann nicht mehr für mich.
Ja, ja, und ich glaube, das kann man tatsächlich auch nicht schönreden. Mhm. Glaube ich, ja. Also da hilft es nicht, wenn man sagt, ja, aber in der Pfarre vor Ort ist es anders. Weil letztlich zählt das nicht, was in der Pfarre vor Ort ist. Also es zählt nicht auf diese Weltkirche hin betrachtet. Ja, natürlich ist es entscheidend und wesentlich, was vor Ort geschieht. Und da kann auch alles ganz anders erlebt werden. Aber letztlich ist es tatsächlich so, du bist vielleicht wirklich aus einer gewissen Perspektive und von einem gewissen Standpunkt aus betrachtet. Als Frau hast du andere, sagen wir, andere Aufgaben.
Ja, schön gesagt. Ja, aber das ist eben das, wo ich dann angefangen habe, daran zu zweifeln, dass das immer richtig ist, was da gesagt wird. Hm. Und ich glaube halt, von dem aus, was du sagst, ist es halt in der evangelischen Kirche schon anders. Ja. Da ist mehr Dialog.
Genau, also wenn ich jetzt was sage am Sonntag in der Predigt, ja, dann kann nachher jeder zu mir kommen und sagen, John, mach einmal zu, du hast da was gesagt, das stimmt so nicht. Mhm. Ja, und dann können wir uns streiten.
Genau das haben wir in unserem Spiel dann.
Ja, cool. Wollen wir spielen.
Also ich habe ja vorher gesprochen, was wir heute ein bisschen herumgefragt haben, was so Fragen wären, die anderen Leute gerne stellen würden. Und ich meine, unser Publikum war wahrscheinlich sehr ausgewählt dafür. Aber was ganz viele Leute gesagt haben, dass sie gerne wissen würden, wie du siehst zum Beispiel religiöse Symbolen in Schulen, weil das halt auch ein aktuelles Thema ist.
Also da komme ich wieder darauf zurück, was ich vorher gesagt habe mit diesen unterschiedlichen Wertigkeiten von vom Evangelium und von dem, was in der Schule zählt und wichtig ist. Von daher bin ich eigentlich dafür, Kreuze aus den Klassenzimmern zu entfernen.
Okay.
Weil das Kreuz für etwas steht, für eine Botschaft, für eine Wertigkeit, die in der Schule in dieser Form nicht vorkommt. Ich will damit die Schule gar nicht abqualifizieren. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, dass da ganz unterschiedliche Systeme übereinander gelegt werden, die aber nicht deckungsgleich sind und die man so einfach auch nicht übereinander legen kann. Das sind Schablonen, die sich nicht gleichen einfach. Genau das gleiche wie, keine Ahnung, ein Kreuz in einem Gerichtssaal. Das hat dann nichts verloren. Ja? Wenn Justitia ist blind, zum Glück. Hey, aber Gott ist nicht blind. Gott schaut ganz genau hin. Für Gott zählt alles. Ja, also das meine ich nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern für Gott zählt der Mensch. Ja? Und natürlich zählt das, was ein Mensch erlebt hat. Und natürlich ist für Gott wichtig, wie ein Mensch seine Haltung entwickelt. Das ist entscheidend. Das Ansehen der Person ist ganz wichtig. Und Gott entscheidet sich immer für den Schwächsten. Und wenn da so ein Würstel vom Richter steht, dann darf der Richter dann über das Ansehen der Person hinwegsehen. Gott macht das nicht. Das passt so nicht zusammen. Ja. Also religiöse Symbole, finde ich tatsächlich, haben in Klassenzimmern eigentlich nichts verloren. In Gerichtssälen auch nicht. Im öffentlichen Raum tut man sich ein bisschen schwer, gewisse religiöse...
Krankenhäusern?
Ja, da kommt es für mich schon auf den Träger drauf an.
Mhm. Ja.
Ja. Also wenn das ein allgemeines öffentliches Krankenhaus ist, dann muss das nicht drinnen sein. In einem geistlichen Haus.
Weil wir haben ja gerade die Diskussion in der Politik, das Thema Kopftuchverbot für Mädchen in Schulen.
Mhm.
Und ich sehe das ein bisschen, ich sehe das jetzt mal durch die staatliche Brille, also eigentlich durch die menschliche Brille und sage, eigentlich lasse ich mir ungern von anderen vorschreiben, was ich trage und was ich nicht trage.
Ja.
Und dahin geht, also für mich geht es dahin hinaus. Und es mag das Kopftuch ein religiöses Symbol sein.
Weiß ich nicht, ist es das? Also die Muslime, mit denen ich so Kontakt habe, die kommen da zu unterschiedlichen Ergebnissen. Für manche ist es ein religiöses Symbol. Für die Frauen nämlich ist es oft ein religiöses Symbol. Mhm. Andere sagen mir, na, das ist kein religiöses Symbol. Im ganzen Koran gibt es keine Stelle, wo dezidiert gefordert wird, dass eine Frau das oder so zu tragen hätte. Ich weiß nicht, ja, ob das ein religiöses Symbol ist.
Ich glaube, es wird zudem gemacht, also es wird benutzt auch dafür manchmal.
Bestimmt hat das Kopftuch auch eine kulturelle Komponente. Ja. Ja? Und wenn es um das geht und wenn mit dieser Kultur einfach eine gewisse Wertehaltung mittransportiert wird, dann finde ich es problematisch, wenn Kinder, das Frauen überhaupt, das tragen müssen.
Das müssen ist das Problem, glaube ich. Ja. Weil ich glaube, also das ist eben das, was ich versuche immer zu diskutieren, weil ich habe auch viele muslimische Freunde und sage, okay, wenn ich mich entscheide, ein Kopftuch zu tragen, ist das genauso, wenn ich sage, ich entscheide mich, ein T-Shirt von einer Band zu tragen. Ja. Also das ist halt, was ist ich für mich entscheide. Mhm. Das geht dann mal auch gar niemandem was an. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig.
Ja, es ist wirklich, es ist total schwierig, weil einfach so viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen, weil es eben nicht nur Religion ist, sondern es ist auch Kultur und es ist vielleicht auch ein Stück weit bis in den Familienkreis hineingehend wirksam, was damit verbunden wird mit diesem Kopftuch. Je nachdem, eine Frau, finde ich, kann sich dafür entscheiden, das Kopftuch aus kulturellen Gründen zu tragen, weil sie sagt, hey, meine Rolle ist es, mich unter dem Mann zu unterwerfen und dafür ist für mich das Kopftuch ein Symbol. Und wenn sie es aus diesem Grund tragt, dann muss sie das auch akzeptieren können. Und sagen, gut, das ist halt deine Entscheidung, aber wenn du erwachsen bist, dann ist es etwas anderes, als wenn du ein Kind bist.
Eben, ja. Ich meine, ich habe mit einer Freundin von mir gesprochen, die Muslimin ist und ein Kopftuch trägt und sie sagt halt, ihre Kinder tragen Kopftücher nicht, weil sie sagt, sondern weil es die Mama trägt. Mhm. Eben. Einfach nur das.
Ja.
Es ist nicht mehr, nicht weniger.
Ja.
Und müssen ist halt immer ein Problem. Ich glaube, sobald man anderen Menschen und Kindern vorschreibt, was sie tun müssen, ist es immer schwierig.
Genau, das Problem ist nur, wenn man sich sozusagen auf eine Individuallösung verständigt und sagt, jeder kann das halt so aus seinen Gründen tragen oder nicht tragen, wie er will, dann ist man immer herausgefordert, das erklären zu müssen. Das ist ja das Schwierige dran. Weil aus welchen Gründen tragst du das? Aus diesen Gründen? Oder warum trägst du es denn nicht? Aus diesen Gründen?
Ist es vielleicht nicht auch ein Appell, wieder ein bisschen entspannter mit Religion umzugehen?
Voll.
Weil das ist ja das, was ich so schade finde, dass man nicht einfach sagen kann, sag mal, warum trägst du das Kopftuch?
Mhm.
Oder sag mal, warum bist du engagiert in der Kirche? Oder was ist dein Glauben? Mhm. Oder das damit, wir haben ja, das ist ja schon ein bisschen verkrüppelt, dieses.
Genau, deswegen sage ich, das ist eine Herausforderung, das erklären zu müssen, aber das wäre auch dann die Chance natürlich. Das wäre dann die Chance, wieder ins Gespräch zu kommen und zu sagen, erklär mal, wie hältst du es denn mit der Religion? Also diese Gretchenfrage.
Ja. Weil es ist auch schwierig, weil ich auch was Persönliches ist.
Ja.
Weil ich habe eine Bekannte, die sind in einer sehr, sehr harten christlichen Gruppierung. Mhm. Also ich würde Sekte dazu sagen, persönlich. Mhm. Sie kommt von einem anderen Glauben, einem anderen christlichen Glauben. Dann hat er niemanden kennengelernt, der bei dieser Sekte ist, wie ich es beschreibe.
Mhm.
Man möge verzeihen, wenn es keiner ist. Sie hat dann befunden, sie wechselt zu dieser Gruppierung und heiratet den. Und dieser Mann, ich habe ihn mal kennengelernt und ich konnte mit ihm gar nicht, weil ich mag so verbohrte Menschen nicht. Mhm. Ich mag Leute, die... Wenn ich anerkenne, dass jemand einen Glauben hat, ist okay, aber man mag auch anerkennen, dass ich es nicht habe.
Genau.
Und er hat dann, wir haben gegessen und er hat zu mir gesagt, jetzt erzähl mal, was dein Problem mit Gott ist. Ich habe doch gesagt, rede mal über dein Sexleben, wie ist das so?
Mhm.
Und er hat gesagt, naja, das geht dich nichts an. Ich so, siehst du?
Mhm.
Genau das Gleiche. Ja, wir haben nicht mehr so viel Kontakt. aber mir ist es damals bewusst geworden, dass manche Menschen nicht verstehen, dass Glauben schon auch privat sein kann.
Ja.
Ich erzähle es auch und ich sage auch, wie ich dazu stehe, aber... Ja. Es muss.
Zum Glück ist Glauben meistens nicht so intim wie das Sexleben. Und man kann in den meisten Fällen kann man entspannter darüber reden.
Der nicht, aber.
Der,
in dem Fall gar nicht.
Ja, also, der konnte über sein Sexleben nicht reden, ne? Aber er konnte unbedingt über den Glauben reden.
Ja.
Ich kenne das ja. Also Leute aus so christlichen Sondergruppierungen oder aus extrem fundamentalistischen Gemeinden, die haben natürlich auch das Bedürfnis, dich zu retten.
Oder zu
heilen. Das zählt. Ja?
Das finde ich schwierig.
Ja.
In allen Religionen nämlich.
Mhm.
Weil ich meine, da nehme ich halt auch, auch niemanden aus,
dass
es diese Gruppierungen gibt.
Ja. Da kann ich zum Beispiel auch für mich Verantwortung abgeben. Ja? Also ich bin nicht da, so sehe ich das, um irgendjemanden zu retten. Also ich bin dazu da, um darüber zu sprechen und es mit im besten Fall durch mein Leben zu bezeugen, dass das was Gutes ist. Aber retten tut, ja, wenn dann Gott. Ja?
Ja.
Also ich rette niemanden. Ja? Und ich habe einen Anspruch, irgendjemanden zu retten. Ich muss niemanden meinen Glauben aufs Auge drücken und versuchen, den gleichen Glauben in dem anderen zu entzünden und zu entfachen, nur damit der dann irgendwie gerettet werden könnte oder so. Ich habe letztens ein Facebook-Posting gesehen von irgendeinem Missionar, der durch Kamerun oder so zieht und dann hat er irgendwo Station gemacht mit seiner Event-Karawane und hat dann da ein Missionsding veranstaltet und waren 4000 Leute und 3000 haben ihr Leben Jesus übergeben und 40 wurden geheilt und 30 wurden von Dämonen befreit und 20 sind ab jetzt auch Missionare. Halleluja. Und dann denken wir, boah, ja, und morgen ziehen die weiter und die in dem Dorf bleiben wahrscheinlich mit leeren Geldbeuteln zurück, weil sie alles gespendet haben. Dann tut der Furcht doch wieder weh, wahrscheinlich am übernächsten Tag. Ja? Und die Euphorie lässt dann doch nach und das mit dem Glauben überlegt man sich dann vielleicht nochmal, weil das einfach nicht nachhaltig ist. Ja? Das ist so, zack, das wird übergestülpt.
Aber sind wir da nicht zurück bei der Diskussion Kirche versus Glauben? Meine Wahrheit ist das eine Frage von, wo gehst du dazu, nicht an was glaubst du. Ja, das ist ein Beispiel, was du gesagt hast.
Ja, aber diese Leute haben mit Kirche an sich wenig zu tun. Ich glaube, diesen Leuten speziell, denen geht es wirklich darum, einfach, also um Bilanz. Also so und so viele Leute wurden heute wieder gerettet, weil die einmalig bekannt haben, ja, ich will mein Leben jetzt mit Jesus gehen, aber das ist halt wenig nachhaltig. Da wird dann nicht irgendwie geblieben und da wird nicht ehrliche Gemeindearbeit gemacht und nicht Kirche betrieben, sondern da wird dann einfach eventmäßig halt was aufgezogen. Stimmt, und zack, und das war's. Mhm. Ja, und die ziehen dann weiter.
Die Gesandten, ich meine 2015 bei der Flüchtlingskrise, das erste Mal in Dreiskirchen. Und das war halt auch ganz schwierig. Ist auch schwierig, auf so ein Thema zuzugehen. Also wenn man sich nicht auskennt, ist auch irgendwie so, wie tue ich da jetzt? Und wie frage ich mich? Und wir sind da mal so eine Runde gegangen um das Zentrum, kommen mit dem Haupteingang zurück und stehen da zwei Zeugen Jehovas mit ihren Dingern und haben halt Bibeln an die Leute verteilt. Und ich habe mir gedacht, das allerletzte, jetzt tut mir leid zu sagen, aber ich meine, das sind Menschen, die haben derzeit keine Zelte, schlafen draußen. Da ist das Herz auf der falschen Stelle. Weil ich verstehe, was der Hintergrund ist. Aber da habe ich mir gedacht, hey, das finde ich eigentlich falsch, was ihr jetzt macht. Weil ihr tut eurem Glauben auch nichts Gutes.
In dem Fall wäre es wahrscheinlich wirklich einfach besser gewesen, den Glauben tätig werden zu lassen und ein Zelt hinzustellen.
Genau. Dort, ja. Und ich habe das so vermessen gefunden auch. Aber es war das einzige Mal. Also ich war oft, aber es war das einzige Mal. Ah, die zweite Frage, die wir hatten, also die ist eine ganz andere Frage. Und eigentlich wollte ich dir stellen, wenn es inhaltlich passt, aber ich glaube, es passt. Jemand hat mich gefragt, wie du das siehst, würdevolles Sterben.
Würdevolles Sterben? Hey, würdevolles Sterben, das kann man alle pauschalisieren. Das kann man nicht generalisieren. Es gibt das würdevolle Sterben, gibt es nicht, weil das für jeden was anderes bedeutet und ihn letztlich danach ausmacht. Und keiner kann jetzt, also niemand von uns dreien kann jetzt sagen, das ist für mich würdevolles Sterben. Das kann man, ich habe vor kurzem einen Beitrag gehört, hat jemand klug gesagt, man kann das Sterben nicht antizipieren. Also man kann jetzt nicht sagen, wie das sein wird und wie das sein soll. Das war im Zuge einer Diskussion über Patientenverfügungen. Wenn man jetzt sagt, ja, wenn ich einmal so und so und dann will ich das und das so. Kann man schon probieren. Möglicherweise trifft es das dann auch, aber du kannst es nicht mit erster Sicherheit sagen, dass das der Wille ist, der nachher dann noch zählt. Würdevolles Sterben kann im Moment dann ganz anders sein, als du es vorher dir ausgemalt hast. Ich weiß nicht, was würdevolles Sterben ist. Im besten Fall kann es vielleicht der oder diejenige noch zum Ausdruck bringen und sagen, wie er sich fühlt, welche Bedürfnisse er hat, welche Umgebung man für ihn am besten herstellt, was er essen will, was er trinken will oder was er nicht mehr will. Und wenn der oder diejenige das nicht mehr vermitteln kann, dann kann man hoffen, dass halt irgendjemand da ist, der ein Gefühl dafür hat, was der oder die im Moment vielleicht braucht und gar nicht braucht. Würdevolles Sterben liegt im Moment und ganz stark in der Situation.
Ja, ich glaube, es ist darum gegangen auch viel um, eigentlich will ich es nicht mehr leben, wie du das siehst. Du sagst, okay, eigentlich, jetzt für mich ist es der Punkt, wo es jetzt reicht.
Ja finde ich total nachvollziehbar, kann ich nicht sagen, eben, weil das eben nicht nachvollziehen kann. Aber mein Vater war zum Beispiel auch so einer, der hat auch so in einem Punkt in seinem Leben gelangt, wo er nicht mehr leben wollte und wir, seine Angehörigen, wir waren die damit ein Problem gehabt haben. Wir wollten das nicht akzeptieren, nicht einsehen und nicht wahrhaben, dass der das, und das geht nicht. Ja, verdammt, man reißt die zusammen und da tun wir alles dagegen und da wird jede Maßnahme wird da ergriffen, dass er das ändert und dass das nicht geschieht, dass das wahr wird, dass er nicht belebt, ja? Dass er sich das Leben nimmt zum Beispiel. Aber für ihn war das ja kein Problem, weil seine Entscheidung war damals halt so getroffen und er wollte das nicht mehr. Ich habe nach langer, langer, langer Zeit, also mittlerweile verstorben, er hat sich das Leben dann nicht genommen, er ist an einer anderen Sache gestorben, aber ich habe lange gebraucht, um das dann zu akzeptieren, dass das seine Entscheidung war und dass es nicht, dass ich nicht in der Position war und auch nie gewesen bin, das in Frage zu stellen eigentlich. Deswegen so im Hinblick auf die Sterbehilfedebatte zum Beispiel. Man tut es immer leicht, als Außenstehender und als Ethiker und als Philosoph und als Theologe zu sagen, ja, also wir haben hier das und da gibt es diesen Maßstab und überhaupt, wenn wir als Menschen, wenn es dich selber betrifft, wenn du selbst in der Position, in der Lage bist, dass du nicht mehr willst oder nicht mehr kannst, weil das Leben einfach zu Ende ist und der Tod schon so präsent ist, ja, mhm, oder die Krankheit so stark ist und so, mhm, übermächtig ist und alles einfach nur noch schreit, dann bist du befähigt und ermächtigt zu sagen,
es reicht jetzt.
Es reicht jetzt. Oder es reicht jetzt auch nicht, ja, wie auch immer.
Ich habe es bei meinem Großvater irgendwie miterlebt, weil mein Großvater, glaube ich, irgendwann für sich hätte erkannt, ob es ist jetzt genug, ich bin jetzt 103 und jetzt, mhm, bin ich einmal durch und hat dann das Essen verweigert eigentlich. Mhm. Also, ja. Und natürlich versuchst du immer, das ein bisschen hinauszuzögern und sagen, du magst nicht noch essen, mhm, und komm, ich bringe dir das, ja, und so, aber, ja, schwer zu akzeptieren. Also für, genau, einen Angehörigen, ja, ist es halt wahnsinnig.
Genau. Es ist immer das Problem der anderen eigentlich.
Ja, total. Ja. Aber ich glaube, das ist der Tod sowieso.
Richtig, genau. Ja. Also ich meine, der Tod betrifft immer nur dich persönlich. Mhm. Ja. Als Prozess und als Zustand, ja, vielleicht, wenn man das so will. Aber das Miterleben des Sterbens und des Todes, das macht halt mit den Angehörigen ganz was anderes als mit, mhm, denen, den es eigentlich betrifft. Ich bin da wirklich vorsichtig. Ich möchte, mhm, nicht vorgreifen und sagen, das muss so und so ausschauen und das, mhm, hat so und so stattzufinden und es gibt nur das und es gibt nur das. Ich meine, die Leute machen sich eh kluge Gedanken darüber, was dabei zu bedenken ist und so. Aber letztlich, du kannst es nicht jetzt sagen für alle, das ist unsere Regel und so gilt es.
Ist aber eigentlich... Ist es ähnlich wie mit Glauben, es wird eigentlich zu wenig darüber geredet. Also es ist ernsthaft, nämlich, mhm, ohne diesen, das ist wieder richtig und das ist falsch. Mhm. Sondern also einfach, okay, wir sind alle Menschen und jeder hat irgendwann einen Punkt, wo er sagt, finde ich jetzt nicht mehr so super. Mhm. Und also wir reden aber auch zu wenig drüber. Mhm. Weil Tod natürlich was Furchtbares ist, aber, mhm, ist im Leben von uns allen irgendwo.
Ja, also ich glaube, wir reden auch deswegen so wenig drüber, weil es uns so wenig betrifft im Konkreten. Mhm. Wir sind jetzt, du bist glaube ich ein bisschen jünger, aber wir sind so um die 40 jetzt. Ja. Berufsbedingt habe ich viel mit Todesfällen zu tun, ja, aber so im privaten Bereich hat sich das in relativen Grenzen gehalten eigentlich. Ja. Also, mhm, sind 3, 4, 5 Todesfälle im nächsten Verwandtenkreis. Vor noch 100 Jahren war jemand in unserem Alter, wenn er überhaupt selbst noch am Leben war, mhm, schon dutzendfach vom Tod betroffen, mhm, und nicht nur irgendwo entfernt und weit weg im Krankenhaus hinter weißen Wänden, mhm, sondern konkret vor Ort, hier bei mir im Haus. Ja. Also die Leute haben vielleicht damals auch nicht mehr darüber geredet, aber sie sind einfach mehr davon betroffen und haben deswegen, glaube ich, einfach einen anderen Zugang gehabt, ein anderes Verhältnis zu diesem Tod, das wir heute in unserer Gesellschaft in der Form nicht mehr haben können, weil der Tod nicht mehr in unserem Wohnzimmer stattfindet, nicht mehr in den Schlafzimmern, mhm, sondern halt woanders.
Mhm, stimmt.
Und wir können uns davor ganz gut schützen, indem wir halt einfach sagen, nein, ich will die Oma so in Erinnerung behalten, wie sie war. Mhm. Und ich schütze mich dann dadurch, dass ich halt nicht hingehe und mir das ansehe. Mhm. Ja? Früher hast du keine Chance gehabt, die Oma ist dann nur 2 Tage gelegen.
Ja.
Ja. Aufgebahrt, ja, und du hast das anschauen müssen.
Wir waren gestern in einem Pflegeheim für Demenzkranke, wollten dort Ideen einbringen. Ich muss da reingehen und mit den Menschen anschauen und sage, mir tut es manchmal leid, dass sie so allein sind. Und ich finde es, ich habe es im Kopf, dass es irgendwie, dass ich es total schwierig finde, dass Menschen, die in diesen Heimen sind, dann oft ein bisschen, jetzt warten wir mal, bis halt dann soweit ist, sich ein bisschen abschieben.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich sehr traurig, dass wir das in unserer Gesellschaft notwendig haben. Dass wir da nicht mehr, dass das nicht mehr gibt. Einfach auch mit sich mit Menschen, die halt nicht mehr so gut können, sich auseinanderzusetzen. Das finde ich wahnsinnig. Das finde ich wirklich traurig, weil ich denke, mhm, mal, das hat niemand verdient. Auch wenn jemand demenzkrank ist.
Mhm. Naja, die Krankheit spielt überhaupt keine Rolle in dem Fall. Sondern
die sind halt, demenzkrank ist, kann sich nicht mehr erinnern daran, ja, dass es ja vielleicht Besuch gab, das meinte ich.
Ja, ach so. Mhm. Na, hat sich wirklich niemand verdient.
Und wie wird es mir bewusst in solchen Momenten, also wenn es jetzt ist, in solchen Heimen oder in Dreiskirchen, human zu sein und mit anderen Menschen was Gutes oder zusammenleben zu wollen und irgendwie das Beste zu geben, dass das schon nicht mehr so selbstverständlich ist.
Nein, ist es nicht. Ist es sicher nicht. Und ich weiß ja gar nicht, ob ich das in der gleichen Weise handhaben würde, wenn ich es nicht einfach auf berufsbedingt, mhm, arbeitsmäßig machen würde. Das kann ich gar nicht sagen. Mhm. Mir fällt es nicht schwer, es zu tun, aber es ist halt einfach auch Teil meiner Aufgabe.
Ja, das wäre doch ein anderes Werkzeug dazu, auf Menschen in schwierigen Situationen zuzugehen.
Ich habe oft auch einfach einen Auftrag dazu.
Ja. Ja,
also,
aber haben wir das nicht alle? Das ist meine Frage, haben wir das nicht alle eigentlich? Ist das nicht auch von jedem von uns hier die Verantwortung der Gesellschaft zu sagen, okay, es geht uns gut und es gibt viel, mhm, und es geht manchen Menschen, die geht es nicht gut. Und da mache ich jetzt auch keinen Unterschied, warum, aber ist es nicht auch Verantwortung, von uns an die Gesellschaft zurückzugeben. sagen, ich trage was bei. Mhm. Weil ich nutze nie auch davon. Mhm. Und ich finde es aber schwierig, also ich finde es für mich schwierig, weil ich nicht die Ausbildung habe und weil ich nicht die Werkzeuge habe.
Ja, du musst ja nicht das machen. Ich meine, du trägst eh was bei.
Ja, aber ich würde gerne mehr beitragen. Wahrscheinlich ist das, also ich möchte jetzt da keine Abhandlung, meine
Gedanken da. Also typisch katholisch schon wieder. mach ich genug.
Echt?
Ja, ist es genug? Habe ich genug bereut? Habe ich genug gebetet? Ist es genug? Echt? Ich würde gerne mehr. Na, das war jetzt ein Scherz natürlich. Okay. Nein, aber was ich damit sagen will, ist, ich meine, es mag Menschen geben, die sich wirklich weitestgehend zurückziehen und wenig beitragen im Sinne der Solidargesellschaft oder das etwas zurückgeben und sich kümmern und Verantwortung übernehmen. Mag sein, dass es gibt, die das weniger tun als andere. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, muss man halt darauf achten, wer auf welche Weise etwas beiträgt. Die Verantwortung des Pfarrers, ja, ich kann gar nicht alles machen, was ich machen müsste. Da gibt es einen Amtsauftrag und der ist irgendwie 2 Seiten lang bei mir und 3/4 habe ich noch nie gemacht oder kann ich gar nicht. Ja?
Okay.
Ich musste irgendwie Manager sein und Finanzen und so und das interessiert mich nicht einmal.
Ja?
Ja. Also natürlich gibt es ganz viele Dinge, die kann ich gar nicht beitragen, weil ich nicht der Typ dazu bin. Du machst eh was, ja? Sage ich jetzt einfach mal so ganz salopp. Mhm. Ja? Wieso hast du das Bedürfnis oder das Gefühl, du tust zu wenig oder müsstest noch da oder dort was tun?
Ja, ich glaube, es geht jetzt nicht um meine Person auch nur, sondern ich glaube, es geht darum, dass es... Also ich habe mich zum Beispiel bewusst aus der Flüchtlingshilfe zurückgezogen, weil ich gesehen habe, dass das für mich, für meine Persönlichkeit, es nicht geht mehr.
Ja.
Dass ich da einfach zu weit drinnen bin. Aber ich glaube, dass viele Leute auch Angst haben davor oder nicht wissen, wie sie sich einbringen. Oder
ich glaube, dass ganz viele Leute auch kein Bild davon haben, was es bedeutet, sich einzubringen. Und dass es ihnen vielleicht auch nicht bewusst ist, dass sie sich einbringen und ihnen das einfach nur niemand sagt, dass das eh schon was ist.
Mhm. Ja, das kann sein. Ja.
Und dann, dass dann daraus einfach halt dieses Gefühl entsteht, so, es ist zu wenig.
Oder es ist
nicht ich
gut
müsste genug noch mehr. Vielleicht. Oder es ist nicht gut genug. Ja. Ja. Und dass dann irgendjemand sagt zu dir so, hey, Brenda, entspann dich.
Ja.
Ja, du machst dir den Podcast. Wer weiß, was das bringt. Wer weiß, wer deine Stimme hört und sich denkt, boah, die Brenda. Und
schwafelt und so super.
Ja, ich will auch so schwafeln können. Ja. Na, ja. Da gibt es auch in der Psychologie, ist nicht von euch irgendwie so eine Psychologin?
Nein.
Aber da gibt es auch in der Psychologie diesen Begriff, der man nicht einfällt, aber ist es dann irgendwie so diese Selbstgewissheit oder so ähnlich, dass man Dinge tut und unmittelbar gar kein Ergebnis wahrnimmt oder sieht, sondern halt einfach was tut. Ja? Du hilfst Flüchtlingen und so und merkst aber so, ach Mist, das habe ich erzählt zu wenig. Ja, oder hat es was gebracht? Oder du warst einmal nett und hast einmal jemanden umarmt und das hat unmittelbar gar kein Ergebnis gezeitigt. Mhm. Ja. Aber möglicherweise in 5 Jahren denkt dann dieser syrische Junge dran, dass er vor 5 Jahren von der Brenda umarmt wurde und das hat ihm damals vielleicht gar nichts so bedeutet, aber jetzt plötzlich. Ja. Also dieses psychologische Phänomen, der wie auch immer das heißt, ja, also einfach sich darauf zu verlassen, dass das jetzt vielleicht gar nichts unmittelbar bewirkt, aber irgendwann sickert und tut und dann sich dann doch was bewegt. Mhm. Aber es ist trotzdem gut, dass Leute darauf hinweisen und sagen, wir müssen, wir sollten.
Mhm.
Aber ich glaube, dass es gleich auch Leute braucht, die sagen so, stimmt, aber schau mal, du hast eh schon. Freu dich doch mal über das. Ja?
Das habe ich schon in der Flüchtlingshilfe schon gesagt auch, dass die Leute sich manchmal auf sich selbst schauen müssen. Also es gibt einen Punkt, wo es zu viel ist.
Das ist aber nur was anderes, finde
ich. Ja, das ist total was anderes.
Sich abzugrenzen und auf die eigenen Energiehaushalte zu schauen und zu sagen, oh, da kann ich jetzt aber echt nicht mehr, das ist nur was anderes.
Na, auch die Emotion auch nämlich. Mhm. Weil ich meine, das ist, was ich vermute, für dich auch schwierig, weil es ist sehr viel Selbstreflexion notwendig, weil man natürlich sehr viele Probleme auch aufgebürdet bekommt. Und dass man mit dem selber auch umgehen kann, weil man ist ja Mensch auch noch. Also, ja. Extra davon. Das stelle ich mir schwierig vor.
Ja.
Da braucht man schon noch diesen Zugang.
Ja, also das ist für mich auch die Gelassenheit.
Mhm.
Ja. Weil was ich nicht mache, das macht dann vielleicht wer anderer.
Mhm.
Und eben ganz viel von dem, was ich machen kann, in meiner Berufung als Pfarrer, das mache sowieso nicht ich.
Soll Gott.
Genau, weil er baut das Haus, nicht ich wohne drin.
Worauf bist du stolz?
Also ich bin schon darauf stolz, dass ich in vielen unterschiedlichen Situationen entschieden sein kann. Also das Wort authentisch behagt man nicht so und wahrhaftig schon gar nicht, aber entschieden sein kann. Also das ist etwas, was ich an mir doch mag, dass ich in den unterschiedlichsten Zusammenhängen und Kontexten entschieden sein kann im Sinne von, ich bin ganz da und bringe mich ganz ein und grenze mich auch klar ab, wenn es geboten ist. Mhm. Also du hast vorher gesagt, so, du hast dir die Homepage angeschaut und da stehen so viele Dinge drauf, die ich mache und so. Und das taugt mir ja auch, im Gefängnis zu sein, beim Militär zu sein.
Total spannend.
Genau. In der Schule zu sein, in der Pfarre zu sein, im öffentlichen Leben zu stehen, zugleich aber auch am Küchentisch einer 98-Jährigen zu sitzen und überall mich aber trotzdem wohlzufühlen und ganz da zu sein.
Das hat schon mit dem Eingehen auf Leuten zu tun, glaube ich, oder?
Leute.
Ja.
Und einfach auch die Situation an sich. Mir macht es Spaß zu switchen und auch diese Herausforderung zu meistern und daran zu arbeiten und auch zu reifen daran, zum Beispiel der ersten Stunde um 7.30 Uhr im Religionsunterricht zu sein, um 9 Uhr auf dem Friedhof zu sein, um 14 Uhr ein Taufgespräch zu haben und am Abend dann da vielleicht nochmal eine Eröffnung oder eine Sitzung oder so. Das macht schon die Vielseitigkeit des Pfarrberufes aus und macht Spaß. Und das macht mich schon stolz, dass das auch funktioniert im Großen und Ganzen.
Und alles in den Hut zu bringen, ist auch ziemlich...
Also mir ist noch nie passiert, dass ich mit einem falschen Gewand irgendwo aufgetaucht bin.
Das wäre mir nicht aufgefallen. Also wäre mir jetzt nicht eingefallen, so eine Frage zu stellen, zum Beispiel.
Ja, man hat unterschiedliche Outfits irgendwie. Ja.
Outfits?
Ja, klar, ja. Natürlich bin ich halt in der Kirche angezogen oder im Gottesdienst oder beim Militär oder wenn ich so halb privat irgendwo bin und zum Sport gehe, so und manchmal komme ich halt vom Hundespaziergang zurück und gehe noch schnell einkaufen und stehe dann auch mit dem dreckigen Hundegewand beim Billa und...
Triffst du jemanden, den du kennst vielleicht?
Genau, trifft mich jemand, der mich kennt.
War das eigentlich für dich schwierig, so als junger Mensch so zu kommen als Pfarrer? Mit wahrscheinlich einem anderen Mindset auch, als jemand, der schon länger irgendwo ist und der schon noch einen anderen Zugang hat dazu.
Ja, also ich habe es als junger Mensch sehr leicht genommen, auf die leichte Schulter. Ich glaube, ich habe es auf die zu leichte Schulter genommen und habe dann einfach mein Lehrgeld zahlen müssen. Mhm. Ja, also ich bin dann in Konflikte hineingeraten, die mir jetzt in der Form natürlich hoffentlich nicht mehr passieren. Mhm. Oder ich stolper nicht mehr rein in diese Dinge.
Aber es ist auch die Kunst der Jungen. Also ich meine, ich glaube, egal in welchem Beruf man das ist, glaube ich, macht man das.
Ja.
Wenn man sich der Konsequenz noch nicht so bewusst ist.
Genau. Dafür reißt man halt die Welt nieder, ne?
Ja, fix. Haben wir auf jedem Seminar gemacht, glaube ich.
Deswegen sind wir auch so gut ausgebildet jetzt.
Total. Man kann so die direkten Seminare halten.
Das hat schon was gebracht, ja. Ich habe nie als Trainer gearbeitet, in der Form, wie wir es gelernt hätten und in der Form, wie es gedacht gewesen wäre, in Zukunft für die ÖH tätig zu sein.
Ja.
Aber was dort geschehen ist, davon profitiere ich bis heute, glaube ich.
Ich auch, ja. Also ich habe, wie ich irgendwie so... Revue passieren habe lassen oder mich hat versucht rückversinnen, was damals war. Mhm. Also es war auch sehr witzig, weil wir uns auch sehr gut verstanden haben, weil wir auch ein bisschen Außenseiter waren in dieser Runde, weil wir nicht so richtig dazugehört haben.
Genau, also ich war nicht AG.
Ich auch nicht.
Ja. Und ich war überhaupt nicht irgendwie fraktionell irgendwie gebunden in der ÖH.
Das war schon ein bisschen sehr...
Und ich war Theologe und alle anderen waren irgendwie alles andere.
Ja, das stimmt. Aber ja, und das deswegen, aber ich meine, mir ist jetzt gerade die Geschichte jetzt wirklich eingefallen. Wir mussten eine Einheit machen, Gruppenerfahrung, und mussten alle im Seminar übernachten. Also wir haben alle Luft von draußen mitgehabt, aber sie hat eine sehr coole mitgehabt, nämlich eine Insel.
Genau, mit Palme.
Mit Palme. Und wir waren eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, diese Insel zu erobern. Und ich habe dann einen Anschiss bekommen vom Herrn Lehrer. Hast du auch gekriegt oder hast du nicht gekriegt?
Ich glaube nur du.
Dass das nicht sehr gruppendynamisch gut ist, wenn wir da Inseln übernehmen.
Ja, und an diesem gruppendynamischen Seminarblock war es ja so, dass dann die Trainer, glaube ich, dass sie den ersten Tag lang gar nichts gesprochen haben.
Genau, wir kein Programm gemacht haben.
Nichts. Die sind nur da gesessen und geschwiegen haben. Und wir alle schon gewusst haben so, ja, wir wissen das, dass das die Methode ist, ganz toll, können wir bitte weitermachen. Und sie sind natürlich trotzdem konsequent geblieben und haben geschwiegen.
Ja.
Bis zum nächsten Tag am Frühstück.
Aber da waren sie eigentlich nicht so glücklich mit uns. Ich glaube, wir haben das den Test nicht so gut bestanden.
Nein.
Wir haben aber Spaß gehabt eigentlich. Ja. Meierling war das, gell?
Das war Meierling, genau.
Ja. Wir hatten dann zwei Zimmer mit Duschen, damit wir duschen gehen können. Und ich meine, ich gebe es dazu, ich habe am Nachmittag ein Zimmer gekapert. Ich habe gefunden, scheiß auf den Boden schlafen. Ja, also so war das. Aber es war, ich glaube, es war eine interessante Erfahrung. Das war ein, also wir haben es auch lustig gehabt.
Genau. Es ist nicht verkehrt, lang zu studieren.
Was war eigentlich deine Entscheidung, dass du evangelische Theologie studierst?
Dass ich im Jahr zuvor auf der SOZAG, auf der Sozialakademie, nicht genommen wurde. Ja.
Wärst du in die Sozialarbeiterin gegangen?
Mhm. Also wenn wir die genommen hätten, dann hätte ich das eingeschlagen.
Okay.
Und dann haben wir noch, okay, dann überbrücke ich jetzt mal ein Jahr und schaue mir an, Lehrer ist okay. Ich komme aus einer Lehrerfamilie und das passt. Religion interessiert mich sowieso.
Okay.
Das passt. Und dann war ich ganz erstaunt, dass ich das kombinieren musste.
Okay.
Mit einem zweiten Fach. Und habe dann.
Wusste gar nicht.
Naja, Religionspädagogik halt und ein zweites Fach. Ne?
Ja.
Halt, das habe ich nicht gewusst, dass man das kombinieren muss. Und dann habe ich schnell Deutsch inskribiert, weil da habe ich auch meinen Ansatz gehabt einmal in der Schule. Und das war dann überhaupt nicht meins. Und dann bin ich umgestiegen nach einem Semester auf Fachtheologie, weil ich habe gehört, man kann auch mit Fachtheologie Lehrer werden. Und wieso tue ich mir das dann an? Germanistik und Religion. Und dann war das so entspannend und so kollegial und so cool, auf dieser kleinen theologischen Fakultät in Wien zu studieren, dass ich eine Zeit lang gar nichts werden wollte, sondern einfach nur studiert habe. Ich glaube, das war die Phase, wo ich dann auch dieses Seminar besucht habe mit dir. Die Ausbildung zum Trainer gemacht.
Ja, ja, da haben wir also eine Phase gehabt, glaube ich.
Genau. Und dann irgendwann ist es mir dann zu bunt geworden mit dem Studieren und ich habe dann abgeschlossen, ziemlich rasch, habe dann Nägel mit Köpfen gemacht, habe abgeschlossen und habe zuvor aber schon gearbeitet als Jugendreferent in einer evangelischen Pfarrgemeinde in Wien und habe dort die Pfarrerin halt in ihrem Alltag immer wieder erlebt, weil sie halt meine Vorgesetzte war.
Okay.
Und das habe ich schön gefunden, vielseitig und spannend. Und dann habe ich gedacht, okay, passt, dann das schaue ich mir jetzt an. Ich entscheide mich jetzt, diesen Weg einmal einzuschlagen, bin nach Villach und habe für mich aber mir die Freiheit genommen zu sagen, wenn das doch nichts ist, dann werde ich was anders. Aber es hat dann so super gewesen und ja.
Es war schon ein Prozess. Aber
es war ein Prozess, genau. Ja. Ja. Also ich habe auch nicht sagen können, so, ich habe jetzt mein Erweckungserlebnis gehabt, jetzt bin ich mir sicher, ich kann vom Glauben so reden, dass es für mein Leben lang genug Stoff gibt, um das immer zu machen, sondern das war so ein schleichender Prozess, so eine Bewegung des Vertrauens und man dachte, okay, das ist mir sympathisch. Ja.
Hat auch viel mit der Sozialarbeit zu tun, oder?
Ja.
Es ist ja, ich meine, es ist jetzt, hat schon auch Aspekte, die sehr ähnlich sind, glaube ich.
Ja, hat's ja, genau.
Ich habe jetzt in dem Blog die letzte Frage für dich.
Okay.
Das bringt mich zum Lachen. Also was bringt dich zum Lachen?
Also ich finde tatsächlich auf diese WhatsApp- und Facebook-Memes
ja.
Köstlich. Das bringt mich wirklich oft zum Lachen. Ab und zu schlägt mir die Facebook-Timeline Fail-Army-Videos vor. Die finde ich ja irgendwie ganz witzig. Situationskomik, gute Meldungen, Schlagfertigkeit, das bringt mich tatsächlich zum Lachen. Ich kann nicht sagen, diese oder Art Humor oder dieser jener Film ist es, sondern ja, es ist wirklich ein Stück was Schadenfreude.
Ah, das ist schon gut.
Ja. Und dieser zynisch bissig schwarze Humor, der sich in diesen Memes oft niederschlägt, ja. Einfach. Ja.
Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Teil. Es ist ein Spiel mit zwei Varianten.
Okay.
Wir werden dir ein Szenario erzählen und dann haben wir eine Frage dazu. Also wie du es siehst oder wie du dich verhalten würdest oder so. Und die Christiane wird das erste machen und ich mache das zweite.
Okay.
Okay. Dann fangen wir jetzt mit dem ersten an.
Das ist lustig, weil wir haben es vorher schon kurz erwähnt. Du hältst an einem Sonntag eine Predigt.
Ja.
Die Kirche ist zwar nicht komplett überfüllt, aber die Sitzreihen sind voll, also es ist okay.
Mhm.
In der Predigt steht auf einmal jemand auf und ruft zu dir nach vorne, also entschuldigen, dass ich unterbreche, aber damit stimme ich jetzt überhaupt nicht überein und das geht so gar nicht für mich.
Mir ist das mal passiert. Ohne Scheiß. Zwar nicht am Sonntag in der Kirche, aber ich habe einen Schulgottesdienst gefeiert und habe halt als Pfarrer dort den Gottesdienst mit den Schülerinnen und Schülern und den Lehrerinnen und Eltern hat übernommen. Und in der ersten Reihe ist er, keine Ahnung, ein 6-Jähriger oder 7-Jähriger am Boden gesessen. Und ich erzähle was über Gott und Jesus und er sagt, aber Gott gibt's doch gar nicht. Also das ist echt so Worst-Case-Szenario für einen Prediger, wenn dir jemand reinschreit und sagt, das gibt's ja gar nicht oder das geht so nicht oder das stimmt so nicht. Also in dem Fall hat es mich tatsächlich im ersten Moment ziemlich geschleudert und aus der Bahn geworfen und ich habe nach Worten gerungen. Und ich glaube, ich habe mich dann damals mit irgendeinem Schmäh irgendwie drüber gerettet. Ja, also, ja, okay, aber kann ja sein, aber tun wir mal so, als ob es ihn geben würde. Ja, und machen wir auf der Ebene weiter, okay? Einverstanden? Aber wenn es jemand während der Predigt aufstehen würde und sagen würde, das stimmt nicht, würde ich vielleicht auch versuchen, das Ganze auf eine, mit Humor zu nehmen und sagen, okay, dummerweise halte ich die Predigt, ja. Das ist hier ein Vortrag und eine Diskussion mit einem zwinkernden Auge. Ich würde aber dann gleichzeitig hinzufügen und sagt, okay, passt, gerne. Das Ganze hat ein Ende und drüben steht Kaffee und wir gehen nachher rüber und setzen uns hin, stecken die Köpfe zusammen und plaudern das aus.
Was wären so Themen, wo das besonders schlimm wäre, wenn man dich unterbricht bei der Predigt?
Wir reden von einer normalen Sonntagspredigt, ja, jetzt, nicht irgendwie genau, eine spezielle Kasualpredigt bei einer Beerdigung oder so, sondern normaler Sonntag.
Genau. Ja.
Welches Thema wäre besonders schlimm?
Ja.
Also ich merke bei mir und bei meinen Predigten, es gibt immer so Themen, die tauchen auf durch irgendwas. Meistens werde ich darauf gestoßen oder es ergibt sich etwas und dann beschäftigen mich diese Themen so meistens über 14 Tage. Und dann gingen meine Predigten, die zwei Sonntage, also ungefähr um das gleiche Thema. Diese Themen bewegen mich und die beschäftigen mich und die kreisen ständig in mir. Und da liegt dann ganz viel Herzblut drinnen und ganz viel Persönlichkeit und Persönliches. Ja? Also nichts Intimes, aber sehr viel Persönliches.
Ja.
Und wenn dann jemand sagt, ja, aber dein Zugang oder deine Ansicht und deine Meinung und dein Hindenken ist total falsch, dann würde mir das natürlich schon persönlich treffen, weil mich da ja jemand auch in meinem Innersten kritisiert. Das ist dann eigentlich wurscht, welches Thema das ist. Ich versuche meine Predigten immer so zu halten und zu gestalten, dass viel ich vorkomme. Weil ich glaube, dass das einfach als Projektionsfläche für die Hörerinnen und Hörer wesentlich und wichtig ist, dass das nicht ein Vortrag über etwas ist, sondern dass ich von dem erzähle, wie ich es wahrnehme. Ich meine, ich stelle mich nicht in den Vordergrund, ja? Aber so, wie es kommt, wie ich es erzähle, bin das ich. Ja? Aber wenn das die anderen Leute vielleicht gar nicht so mitkriegen, dass das jetzt ich bin. Aber es bin ich. Ja? Es ist tatsächlich mein Glaube und meine Meinung. Und wenn dann jemand halt sagt, das ist ein Blödsinn, dann trifft man das ja persönlich. Ja?
Mhm.
Ich meine, ich kann sagen, keine Ahnung, Jerusalem wurde im Jahr 70 nach Christus zerstört, dann kann jemand sagen, das ist falsch, das war 68. Dann betrifft man das nicht, ja, weil das ist ja, Bullshit Fakten in Wirklichkeit. Ja?
Nein, das ist auch nichts Persönliches. So.
Genau, das ist aber nichts Persönliches. Das hat mich möglicherweise geirrt oder auch nicht, ja, aber das ist einfach total unwichtig. Das ist Faktensachen, aber eben nichts Persönliches. Deswegen wird mir, glaube ich, jedes Thema, jede Kritik wird mir wieder predigt treffen. Aber das reden wir drüber. Ja? Also ich würde nicht sagen,
nein, wurscht.
Nein, ja, da geht drüber hinweg, sondern da setzen wir uns jetzt zusammen.
Ja?
Mit dem Wissen, vielleicht lerne ich was. Ja? Ich hoffe, ich lerne was daraus.
Wenn jemand schon aufsteht, dann hat die Person wahrscheinlich schon irgendwie eine Meinung dazu.
Ja.
Das ist ein Austausch, also auch interessant.
Genau. Aber der Austausch kann eben nicht ad hoc stattfinden. Mhm. Dafür ist der Gottesdienst auch nicht der Ort. Ja.
Ja, dafür ist auch die Person nicht in der Rolle in dem Fall wahrscheinlich, würde ich sehen.
Ja, ich meine, der kann ja schon aufstehen und seine Meinung sagen. Das ist völlig okay. Nur, ich glaube, man darf nicht erwarten, dass dann irgendjemand sagt, gut, machen wir kurze Pause, reden wir drüber.
Machen wir einen Selbstverkreis.
Genau, machen wir eine geschaltete Mitte und stellen wir Kerzel auf. Und, nein, also der Gottesdienst an sich ist nicht der Ort dafür natürlich.
Ja.
Wir kommen jetzt zum zweiten Teil von Hätte, Hätte, Fahrradkette. Und das Szenario ist wie folgt. Du kommst durch irgendwelche Umstände ins Zeugenschutzprogramm. Und du darfst dir alles neu aussuchen in deinem Leben.
Ja.
Job, Land, alles. Was wär's?
Boah, wir fahren so unheimlich gerne an die Ostsee. Also wenn ich im Zeugenschutzprogramm wäre, was ich schon mal irgendwie jetzt so aus meiner sicheren Position heraus unheimlich cool finden würde, Krimi und so, total meins ist. Dann würde ich mir aussuchen, okay, das ist vielleicht nicht so außergewöhnlich, aber ich würde kein Pfarrer an der Ostsee sein. Ich hätte gerne irgendwie so einen.
Ja, du brauchst einen neuen Job.
Ich brauche einen neuen Job?
Ja, du brauchst einen neuen Job.
Okay, neuer
Job. Aber es kann jeder andere Job sein.
Es kann jeder andere Job sein.
Ja.
Gut, dann hätte ich gern ein Beisel. Ich hätte gern so eine Klabautermann-Bar an der Ostsee.
So eine Tumsen.
Genau. Ich wär da echt gern Barkeeper, Wirt, Kellner, Koch nicht, das kann ich nicht. Aber ich bewirte unheimlich gern. Mir macht es Spaß, Leute zu bedienen.
Auch so Gastgeber sein.
Tatsächlich. Also ja. Ich gehe gern da mit einem Tablett irgendwo beim Kirchencafé herum und oder mit der Kaffeekanne und darf ich nachschenken. Oder wirst du nur ein Stück Kuchen oder so. Das taugt mir einfach. Ja. Also ich wär wahrscheinlich, wenn ich ein Pfarrer geworden wäre, wäre ich Kölner geworden.
Ich meine, man sagt ja, der Barkeeper hat ja auch eine ähnliche Funktion, oder?
Ja.
Wie ein Pfarrer. Also
aber ihm müssen ständig mit Besoffenen reden, ne?
Ja, aber als Barkeeper ist es auch eine Verantwortung. Dass du schaust, dass die irgendwann einmal.
Irgendwann einmal. Genau. Und damit schließt sich der Kreis der Verantwortung.
Genau, richtig. Unser Zeugenschutzprogramm verändert sich auch manchmal.
Ja.
Und da bekommst du jetzt auch eine Aufgabe von uns, nämlich jetzt bekommst du einen neuen Job.
Ja.
Und nämlich, du wirst Pressesprecher von VW. Wie willst du damit umgehen?
Vorher. Ich glaube, ich wäre ein bombastischer Pressesprecher.
Mhm.
Im Sinne von, ich könnte gut reden, glaube ich.
Mhm.
Ja. Habe ich ja gelernt, habe ich kultiviert in den letzten 12 Jahren, 13 Jahren zu reden, vor Leuten zu stehen. Das könnte ich technisch, glaube ich. Aber natürlich weiß ich, woraufhin die Frage zielt. Ja? Auf dieses ethische Dilemma, einen Konzern vertreten zu müssen, der im Prinzip alle Kunden bescheißt.
Das war jetzt in der zweiten Stufe. Es war mehrstufig, der Prozess.
Also okay. Ja, aber gut, nehmen wir die Stufe ein.
Ja. Ursprungsgedanke eines, also ursprünglich, wir hatten ja noch nicht bevor wieder stehen, sondern ein Autohaus. Aber wir haben dann doch gesagt, okay, das passt doch, aufgrund der zweiten Stufe. Nämlich einen Konzern, der jetzt einmal nichts mit Moral zu tun hat.
Ja.
Und wo es einfach hart um Fakten und um 4 Räder und eine Karosserie geht.
Also wenn es um die Haltung und die Einstellung dazu ginge, würde ich einfach grandios scheitern.
Glaubst?
Ja, total. Weil das interessiert mich überhaupt nicht. Also dafür fehlt mir einfach jegliche Affinität zu irgendwelchen technischen, finanziellen Dingen, Unternehmen.
Also dann doch Ostsee, Beisel.
Dann doch der Klabautermann.
Ja.
Ja. Der Wirt vom Klabautermann.
Wir sind jetzt leider am Ende. Also ich hätte ja noch viele Sachen, die wir besprechen könnten. Also vielleicht machen wir es mal einen zweiten Teil.
Ohne Mikrofon und ohne Limit.
Und mit anderen Getränken. Danke, dass wir herkommen durften, dass du die Zeit genommen hast und so offen mit uns warst. So wirklich spannend. Gibt es noch irgendwas, was du uns sagen möchtest? Mitgeben möchtest? Möchtest du jemanden grüßen?
Ja, genau. Die guten alten Grüße. Nein, ich möchte niemanden grüßen. Aber mitgeben möchte ich so ein bisschen auch das, was im Gespräch angeklungen ist. Und zwar das ein Stück weit die Gelassenheit.
Mhm.
Ja, nicht alles so tot ernst zu nehmen und Dinge einfach mal laufen zu lassen, 5-mal gerade sein zu lassen und sich nicht selbst zu ernst zu nehmen und zu wichtig. Also das ist auch vielleicht so einer meiner Glaubenssätze. Nimm den nicht so wichtig. Es gibt eh jemanden, der größer ist.
Das sind eine gute Einstellung.
Dann haben wir noch die Abschlussfrage, die jeder Gast von uns bekommt. Wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
Schwarz wie die Seele.